Herzlich willkommen zu Kommst du klar, der Business Podcast. Und heute habe ich einen ganz besonderen Gast eingeladen. Er hatte eine extrem weite Anfahrt. Sie ging genau eine Etage von unten nach oben. Ja, ich begrüße nämlich heute einen jungen Mann. Manche würden ihn, vergleichen. Das werden wir noch gleich herausfinden, mit einem erfolgreichen Politiker. Gott sei Dank ist er nicht in die Politik gegangen, sondern er ist seit geraumer Zeit in unserem Unternehmen. Head of Fulfillment, war auch schon Geschäftsführer und hat schon einige Phasen in diesem Unternehmen miterlebt, in einem unserer Unternehmen, muss man sagen. Und er kam über die Kundenschiene und hat davor auch eine ganz bewegte Managementlaufbahn. Und er war beim Bund, ja. Und was er davor gemacht hat, hat man noch nicht alles verraten. Vielleicht heute. Ich begrüße unseren Head of Fulfillment. Das ist der liebe Elmar Möller. Schön, dass du dir Zeit genommen hast. Ich da unten aus seinen Prozessen rausgejagt habe.
Ja, sehr, sehr gerne. Vielen Dank, dass ich hier sein darf.
Ja, ne? Also war ja einerseits improvisiert und andererseits haben wir gesagt, ey, das macht mal voll Sinn, dass wir das machen.
Ja, improvisieren können wir gut. Ne?
Ja, da sind wir gut drin. Wobei, das ist ja nicht so das, was du magst, oder?
Improvisieren? Ja. Ja, doch schon.
Schon?
Ja.
Leben in der Lage, bist bei der Feuerwehr, ne?
Leben in der Lage, ja. Leider im Moment nicht so aktiv, wie ich gerne möchte.
Okay.
Aber ja, Leben in der Lage hat mich tatsächlich von der Bundeswehr damals geprägt.
Ne? Ja, genau.
Genau. Also das heißt, wenn der Rahmen steht, dann macht Improvisieren auch Spaß.
Cool.
Und deswegen ist schon Improvisieren sehr, sehr cool. Also so die schon, Königsdisziplin.
Das ist ja schon mitten im Thema, aber da kommen wir noch zu. Okay. Also für diejenigen, die den Elmar nicht kennen, ja, wie würdest du dich beschreiben? Nimm dir ruhig Zeit, kannst aber auch ganz kurz, also wer ist der Elmar, wer ist Elmar Möller, wer ist das, was würdest du denn sagen?
Eieiei, das ist ja wieder so eine Frage, da kann man ja stundenlang
Fangfrage,
drüber,
ja, genau.
drüber reden. Ne? Ja, wer ist der Elmar? Eigentlich ein bodenständiger Typ, ja, um das mal auf den Punkt zu bringen.
Ja.
Lass mal direkt damit anfangen.
Absolut.
Genau, Eifler Urgestein. Genau.
Tiefste Eifel.
Tiefste Eifel, da komme ich eigentlich her. Bin irgendwann mal relativ früh auch weggegangen aus der Region. Also mit 17 schon zum Bund.
Okay. Ja. Mit 17 zum Bund?
Ja, ja. Cool. Genau. Eine Crazy. Entscheidung getroffen. Crazy. Eine Entscheidung getroffen. Fand meine Mutter damals nicht so cool.
Das glaube ich.
Kommt genau.
Gleich mal zu.
Und dann bin ich aber irgendwann auch wieder zurück.
Ja.
Bin dann auch in der Eifel in Unternehmen geblieben. Mal einen kurzen Ausflug nach Köln, aber grundsätzlich in dieser Region geblieben, wobei ich in ganz Deutschland tatsächlich unterwegs war, ob im Norden, im Süden, im Osten nur ein bisschen. Und ja, mir macht Spaß hier. Ja, Vater von 3 leiblichen Kindern, einem Geschenkkind, wie man so sagt.
Ja, genau.
Ne? Genau. Ja, das ist es eigentlich. Ne? Angenehme 49 Jahre, noch steht die 4 vorne.
Wow, sehr gut.
Genau.
Wenn du das jetzt nicht verraten hättest, hättest du natürlich jeder gesagt, oh, der sieht aber jung aus.
Ja, natürlich. Ja.
So. Also wir wollen ja noch den Spannungsbogen erhalten, welchen Politiker ich gemeint habe, wenn es nicht schon übers Video, also es lohnt sich diesmal den Videopodcast zu schauen, dann könnt ihr mal mitraten, welcher Politiker gemeint ist.
heißt nicht Donald, oder?
Der heißt wahrscheinlich nicht Doppel. Nee, also fangen wir mal vorne an. Ja, du hast gesagt Eifelkind, ja? Eifelkind auf dem Land. Eifel hat ja keine Städte groß, muss man sagen.
Hey, 500 Einwohner.
500 Einwohner.
500, ja, 600.
Mhm. Ja. Also wie war das so in der Kindheit? Alles normal? Paar Kratzer, paar Wunden?
Klar,
oder warst du eher Bolzplatz? Ja. Oder warst du eher der Junge, der so im Haus geblieben ist und Videogames gezockt hat?
Ja, tatsächlich sowohl als auch.
Ah, cool, okay.
Ja, ja. Als die PCs dann aufkamen, klar.
Ja, Commodore 64.
Nee, Commodore ist vorbeigegangen, aber der erste PC, der wurde dann auch hoch und runter bespielt.
Echt?
Der war noch im Büro von meinem Vater. Da bin ich jederzeit dran. Nein, aber wir waren viel draußen, klar. Mhm. Im Wald.
Cool.
Die Gang war unterwegs und dann auf dem Bolzplatz.
Auf dem Bolzplatz. Hat es geklappt mit dem Bolzen oder?
Ja, eine glorreiche Fußballerkarriere in der Kreisliga.
Oh, dafür hat es dann auf jeden Fall gereicht.
Zum Holzen hat es gereicht, ja, Grätschen kann ich auch gut.
Genau, für die dritte Halbzeit war das auch okay?
Ja, definitiv.
Okay, gehört sehr dazu. Gut. Ja. Sehr gut. Ja, also Schule und Bolzplatz. Erzähl mal vielleicht so ein bisschen klassischer Schulalltag. Wie war das da so auf der Gemeinde, auf dem Dorf? Also wie war das bei euch? Also ich kann auch von uns erzählen, das war auch so wild. Aber
der klassische Schulalltag.
Ja.
Ah, der war spannend. Eigentlich war der gar nicht so klassisch bei mir. Mhm. Meine Schwester ist damals nach Nordrhein-Westfalen auf die Schule gegangen. Wir waren so der Grenzort zwischen Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen. Ach, spannend, ja. Genau. Ja, aus strategischen Gründen bin ich dann natürlich auch nach Nordrhein-Westfalen auf die Schule gegangen.
Ja.
Meine ganzen Freunde in Rheinland-Pfalz.
Witzig.
Ja, spannend, weil damals so die ersten Bindungen gefühlt verloren gingen.
Ja. Wann war das da? Also im Alter von direkt mit 16? Nee,
nach der Grundschule.
Dann. Okay.
Genau, ja, ja. Genau. Ja, spannend. Und dann lief die Karriere auch nicht so wie geplant.
Ne? Die Schulkarriere.
Die Schulkarriere. Man kann schon sagen, ich war ein fauler Sack.
Ja, warst du fauler Sack?
Ja.
Hast du so wie ich auch mal eine extra Runde gedreht?
Ja, tatsächlich nicht nur eine.
Echt?
Ja. Also eine extra Runde und danach durfte ich dann das Gymnasium nicht weiter besuchen.
Spannend.
War aber auch gut.
Ja, also nimm uns gut mal mit, wo bist du, in welcher Klasse bist du sitzen geblieben, wegen was?
Wegen was?
Ja, welche, also ja, nicht wegen Verhalten, hoffe ich, Betragen, Sex oder so.
Nee, nein, also, nein, nein.
Welches Fach war so deine Achillesferse?
Latein.
Okay, wer wählt auch Latein? Musstet ihr Latein machen?
Ja, Englisch oder, also Englisch auf jeden Fall und dann war die Frage Französisch oder Latein.
Naja.
Ja, Latein war jetzt nicht so gut. Ach, keine Ahnung, was kam da noch dazu? Naja, allgemein war halt nicht so prall.
Ne? Nicht so prall?
Nee, nee. Ich habe das so Leben prall da nicht so wirklich ernst genommen.
Weil was anderes dir wichtiger war oder weil du es generell nicht so ernst genommen hast? Generell? Oder gab es irgendwas, wo du mehr Wert drauf gelegt hast in der Zeit schon?
Ich wusste gar nicht, dass wir heute so tief da reingehen.
Ja. Herzlich willkommen bei Kommst du klar?
Ja, kommst du klar und Klartext. Ne?
Ja.
Also retrospektiv muss ich sagen, es hat für mich da überhaupt keinen Sinn gemacht. Mhm. Also ich wusste nicht, warum ich denn eigentlich lernen sollte.
Mhm.
Ob ich jetzt lernen konnte, keine Ahnung. Ja. Gibt ja auch so verschiedene Aspekte, dass man sagt, boah, ich habe das nie gelernt, aber das ist eigentlich Quatsch.
Mhm.
Nee, für mich hat sich, glaube ich, der Sinn nicht ergeben.
Interessant, ja.
So. Ich musste halt da sein. Ne? Hat Sinn gemacht, so, hier, deine Schwester, sag ich es auch hin.
Mhm. Ne? Ältere Schwester.
Ja, ja, ältere Schwester, genau. Und Abi ist ja cool, kannst mal studieren.
Wie fanden deine Eltern das dann zu dem Zeitpunkt? Also ich habe...
Die
waren richtig begeistert.
Ja.
Ja. Wer hat dich mehr unterstützt, Mama, Papa? In der Phase. Gar keiner von denen.
Gar keiner. Nein, tatsächlich beide. Ja, was heißt unterstützt? Also ich habe da jetzt keine Vorwürfe bekommen. Mhm. Ne? So, Situation ist, wie sie ist.
Mhm.
Also finden wir eine Lösung und dann ging es weiter.
In welcher Klasse bist du sitzen geblieben?
In der 8.
Ja, bei mir war es die 10. Bei mir haben sie gesagt, du kannst nicht, darfst nicht, so können wir ihn nicht in die Oberstufe lassen.
Okay.
Ja? Und dann war es die 10.
Ja. Ja.
Einmal extra Runde. Und das, sie haben auch so schön gesagt, ist genauso wie bei dir eben gewesen, das Fach, wo du die 5 kriegst, ist ein Scheißegal. Wir könnten es in mehreren Fächern geben. Wir haben uns für, ich glaube, Französisch und also war auch die zweite Fremdsprache. Französisch war statt Latein, da habe ich auch in der 7, das ging auch nicht. Französisch ging nicht, Englisch ging. Aber was war es denn noch? Ich glaube Mathe oder so.
Ja, Mathe. Mathe war bei mir auch dabei. Und Chemie war, glaube ich, nachher so der.
Das finde ich mega spannend. Also ich meine, du arbeitest heute sehr viel mit Zahlen, ohne zu spoilern schon nach vorne. Aber guck mal, in der Schule Mathe 5 oder 4 oder was weiß ich nicht. Bei mir same. Und heute arbeiten wir mit Zahlen mit einem Unternehmen. Also irgendwas ist da...
Ja, was soll ich da sagen? Ne?
An wem liegt das jetzt? Am System oder an uns?
An wem hat es gelegen?
Genau, lassen wir die Diskussion heute. Wir wollen ja keine Schulsystem-Diskussion führen.
Nee, wollen wir nicht. Wir wollen keine Schulsystem-Diskussion führen. Heute gucke ich aber auch anders auf Zahlen.
Mhm.
Also heute macht das ja auch Sinn.
Du hast das Stichwort gesagt, das hat damals keinen Sinn gegeben. Oh, guck mal, ich habe das Handy nicht ausgemacht. Das sollten wir aber tun, ja. Ja,
zum Glück war ich nicht.
Das tust nicht. So, also lange Rede, kurzer Sinn. Waren wir, also du hast gesagt, es hat für mich keinen Sinn gemacht. Ja.
Unterbewusst, ne? Also hab da jetzt keinen Sinn drin gesehen.
Es wäre ja nur logisch gewesen, man hätte mal einen Lehrer den Sinn von dem ganzen Zeugs erklärt, wofür man beispielsweise, ich sage heute, das auch zu meiner Tochter gesagt, also Prozentrechnung ist was, das macht im heutigen Leben einfach Sinn.
Ja, definitiv.
So, hätte man damals gesagt, alles im Leben hat mit Prozentrechnung zu tun, guck mal zum Beispiel, du wirst das und das erleben. Ja, aber die blöden, wie heißen die damals noch, diese Textaufgaben mit, ja, du hast 7 Äpfel, 3 musst du abgeben. Ich krieg den Scheiß gar nicht mit zusammen. Also wir machen ein anderes Thema. Ich glaube, Abendfüllen, ne?
Ja, ne? Also ist natürlich noch ein bewegendes Thema. Also wie kann ich einen Sinn in der Schule richtig vermitteln? Auch da ist ja immer die Frage, welche Fächer sind eigentlich die richtigen?
Ja.
Ich möchte jetzt keine Schuldiskussion aufmachen. Habe ich auch nicht die Kompetenz für. Ich möchte auch nicht in der Lage sein, so einen Lehrplan aufzusetzen. Ja, definitiv nicht. Aber das ist, glaube ich, schon wichtig.
Ja. Ja. Ich meine, Sinnhaftigkeit, kann man schon sehr viel drüber diskutieren, wenn es keine Sinnhaftigkeit im Tun gibt und im Lernen und was würden wir für andere Ergebnisse sehen. Ich meine, wir sind ja auch entfernt heute in der Erwachsenenbildung, Persönlichkeitsbildung, Unternehmensentwicklung. Wenn da auch kein Sinn dahinter stehen würde, würden wir schlechtere Ergebnisse sehen. So einfach muss man das sagen. Ja, das ist die Parallele.
Definitiv.
Ja.
Das ist ja auch immer das, was dann oftmals hochkommt, wenn es schwierig wird in einem Unternehmen.
Ja.
Die Sinnfrage.
Die Sinnfrage. Ja, interessant. Ja, und dann, wann hast du entschieden, Schulkarriere zu beenden? Mit 16, 17 dann irgendwann?
Ja, genau, mit 16, 17.
Was war dann so der Auslöser, dass du die Faxen dick hattest, Pubertät oder was hast du damals, wie war so dein...
Ja, ich wollte auf jeden Fall kein Abi machen.
Ja, weil die Noten, bist du abgekackt oder wie
war das? Nee, danach war ich auf der Realschule, da war alles cool.
Okay.
Also ich musste mich nicht groß anstrengen, bin da...
Ja.
Ich habe letztens mal mein Zeugnis gesehen, also einigermaßen gut durchgekommen.
Bist dann also vom Gymi runter auf die Realschule. Genau. Cool. Auch in Nordrhein-Westfalen.
Auch in Nordrhein-Westfalen.
War man dann nicht so der Außerirdische, wenn man auch in der Eifel, in Rheinland-Pfalz wohnt, auf den Bolzplatz geht und alle Kinder sind dann weitestgehend in der Eifel oder im Rheinland-Pfalz?
Mhm. Also
wie war das dann so für
war dich? Ja auch Eifel. Ne?
Ja, stimmt. Genau. Das ist auch Euskirchen und so, was da oben so
ja,
ist.
Ja, richtig.
Ja.
Ne, du bist schon Außenseiter auf beiden Seiten.
Ach, krass. Ne?
Also im Ort,
ja.
Weil du ja nicht da in den Schulgemeinschaften, in der Schulklasse so bist.
Ja.
Also kannst du nur die Leute vom Bolzen, vom Fußball spielen,
ja.
Vom Zusammenhängen. Und in der Schule.
Na klar.
Ja auch, weil du ja von ganz weit weg kommst. Also musst immer ewig fahren, um überhaupt mal mit Freunden spielen zu können und so weiter.
Wie weit war denn das? Also von der Entfernung her? Kannst du dich erinnern?
30 Kilometer.
Ah, schon
30 Kilometer.
Ja, das ist genau. Ist ja schon ein Ritt.
Ja, genau.
Ja. Bei uns war die Bushaltestelle mitunter außerhalb vom Ort. Und hier in der Stadt in Wittlich musste ich dann vom Zopp bis zur Schule auch noch 700 Meter laufen, jeden Tag. Also berghoch, plus dann nochmal PWG.
Oh je.
Ja?
Mach das heute mal,
dann kriegst du Elternbriefe.
Ja, genau. Sehr gut. Heute wirst du gefahren.
Ja. Heute wirst du gefahren. Ja, also, dann hast du nach der 10 gesagt, reicht jetzt.
Ja.
Und damals kommt man sich nach der 10 direkt beim Bund einschauen. Oder wie kam das? Erzähl mal, wie kam es auf Bund?
Also es hat mich schon irgendwie immer fasziniert,
ja.
Auch als Jugendlicher.
Warum?
Ja, große Technik, knallt okay. Ne, und so. Und
ja, knallen und Technik.
Ja. Das ist schon geil. Ich habe damals auch nur eine Bewerbung geschrieben.
Echt?
Mhm. Ja, das war auch die Reaktion von meiner Mutter.
Muss mehr Bewerbungen schreiben. Oder?
Nee, echt? Hat sie. Nee. Also ich habe eine Bewerbung geschrieben, die ging dann zur Bundeswehr.
Mhm.
Ich wusste, ich wollte was mit Elektronik machen. Ich wusste, da gibt es eine Berufsausbildung. Genau. So, und dann kommst du zu so einem, also früher war es Kreiswehrersatzamt, ich glaube, heute heißen die schon wieder anders.
Ja.
Ne, da konnte man so einen Test machen, was eigentlich so die richtige Karriere für dich.
Cool. Mhm.
Ja, und lustigerweise ist es die Marine geworden.
Ah ja.
Da war dann auch dann die passende Berufsausbildung.
Du bist da hin zum Test und wie war denn dieser Test? Was muss man da machen? Also ich wurde nur mal gemustert vor Jahrzehnten.
Ja, das war, glaube ich, ein halber Tag, nur mit Intelligenztest und Rechentest und Rechtschreibung und was gab es denn noch? Ich glaube, dann gab es auch so Hören, also ob du jetzt auch für U-Boote und hier, die Funker da geeignet bist und so ein Kram mit diesem Morsezeichen. War ich nicht für geeignet.
Mhm. Okay, also, spannend.
Kein musikalisches Gehör, glaube ich.
Ah, interessant, ja.
Nee, damit bin ich nicht gekommen. Also eben so ein allgemeiner Intelligenztest. Ne? Dann gab es irgendwann nochmal, als ich eine Runde weiter nachher war, auch einen Sporttest.
Mhm.
Klar. Musterung auch.
Und dann war es nicht irgendwas mit Elektronik, sondern man sagte, hey, du gehst zur Marine oder wie?
Also ja, du gehst zur Marine.
Ja.
Und da war aber dann nach der Grundausbildung, da war ich 17,5. Genau, ich bin, oder drei Viertel, keine Ahnung, während der Grundausbildung bin ich 18 geworden.
Da müssen wir drüber reden. An die Stelle müssen wir drüber reden. Weil okay. Ich stelle mir jetzt Folgendes vor. Also da, wo du gewohnt hast, bewirbst du dich ja tendenziell im Kreiswehrersatzamt Daun, glaube ich so, oder da oben in der Gegend.
Trier.
So. Mhm. Genau, Trier war das damals sogar. Da wurde ich auch gemustert. So, das heißt, eigentlich sagst du auch zur Mama, ich bewerbe mich beim Bund und ja, hier Daun und so sind ein paar Kasernen und da wird man nachher, da oben Elektrotechnik, Funker und so sind ja auch in Daun, glaube ich. So, ja, da werde ich wahrscheinlich landen.
Ja, vielleicht.
So war der Plan, ne?
So war, ja, keine Ahnung, ich hatte keinen großen Plan. Also ich glaube, mir war doch egal, wo ich hingehe.
Ah, krass. Ja. Mit 16, 17 war dir schon egal. Ja. Warst du bereit für die große Welt?
Ja. Genau. Und als dann hieß, ja, hier Marine, ja, da ist die Berufsausbildung.
Und die war dann wo?
In Bremerhaven.
In Bremerhaven.
Genau, die war in Bremerhaven.
Was sagt die Mama, der Papa, was haben die dann gesagt? Ich habe ihn angenommen, aber Bremerhaven.
Aha. Ja, dann gab es Blut, Schweiß und Tränen.
Ja, bist du der Jüngste?
Ja.
Okay.
Ich habe eine ältere Schwester.
Ja, haben wir gesagt, genau. Und der Jüngste sagt dann, ich gehe jetzt. Mhm. Nach Bremerhaven.
Nach Bremerhaven. Mit dem Zug.
Mit dem Zug.
Du kriegst du dein Ticket und dann darfst du mit dem Zug fahren.
Also, muss man ein bisschen mit. So, dann bricht der Junge auf, hier aus der Eifel in die große Welt.
Mhm.
Was haben deine Eltern damals beruflich gemacht?
Meine Mutter war damals beim Steuerberater im Büro und mein Vater ist Prokurist bei der Eifler Fleischwaren gewesen.
Mhm.
Die Wurstfabrik, wie man so schön sagt.
Ja.
Genau.
Das heißt, die
also
waren
ganz bodenständig
schon
in der Region auch.
Verwurzelt so in der Region. Der
Junge, ja, auf jeden Fall.
Und der Junge jetzt nach Bremerhaven.
Ja. Große, weite Welt.
Große, weite Welt.
Marine klingt nach Schiffen.
Mhm. War es dann auch so mit Schiffen?
Nee.
Nee.
War nicht.
Nee. War es nicht. Also was hat dich dann dort erwartet?
Ja, ein ganz anderes Leben mit viel Disziplin.
Okay. Also du musst Grundausbildung machen, auch in Bremerhaven dann?
Genau.
Okay.
Grundausbildung mit allen.
Die ging damals 6 Monate?
3 Monate.
3 Monate.
Mhm. Genau, 3 Monate Grundausbildung. Ja.
Wie ist das so, Grundausbildung? Ich habe es ja immer nur, ich habe es nur mitbekommen, ich war ja Zivi, so ein Drückeberger war ich ja.
Ja, wie gesagt, ne? Das ist halt völlig neues Leben, du lernst andere Sachen kennen, bekommst sehr, sehr viel Gepäck.
Auf den Rücken und musst laufen.
Muss viel laufen, ja.
Wie lang war so der längste Marsch?
In der Grundausbildung? Ich glaube 12 Kilometer.
Boah, das geht ja noch.
Ja,
das geht. Kommt drauf an, mit wie viel Gepäck, ne?
25 Kilo, glaube ich.
Oh ja.
Ich weiß gar nicht, ob heute immer noch so ist oder ob mehr ist. Genau, aber du gewöhnst dich dran. Ne? Es gibt ja Eingewöhnungsmarsch und so weiter und so weiter. Also,
aber ich denke mir,
bist dann nachher fit.
Wie war das dann für dich? Also geht da so ein kleiner junger Mann vom Dorf, der sagt, ich gehe jetzt in die große Welt, wird dann erstmal in der Grundausbildung, ist ja jetzt nicht so, ich komme jetzt da mit meinen 17 Jahren an. Also wie war das so für dich da die Zeit? Konntest du dich gut einfinden oder?
Ja, na klar. Also tatsächlich.
Ja?
Ne? Du bist auf einmal nicht nur auf dich alleine gestellt, sondern kommst ja da in so einen Kameradenkreis, also wird dann schon Kameradschaft gelebt. Ist tatsächlich spannend. Wenn du ja zur Bundeswehr gehst, wirst du dafür bezahlt, dass du da bleibst. Ne?
Also
eine der ersten Amtshandlungen war, erstmal einen Teil des Wehrsolls auszuzahlen.
Okay, ja.
Oh, cool.
Ja, sehr gut.
Gibt ja viel Kohle.
Mhm.
Ne? Gerade als Freiwilliger, du bist ja ganz normal dann besoldet.
Mhm. Was heißt, also normal, also wirklich schon.
Ja.
Was war das damals? Was kriegt man da so?
Das waren ja D-Mark-Zeiten.
War noch D-Mark, genau.
Wie viel gibt es denn da? Ich würde jetzt heute sagen 1700 Euro so rum.
Ah ja, das war ja.
Also nagelt mich da jetzt nicht fest.
Aber das war ja dann schon mal geil.
Ja, definitiv. Ne? Auch gegenüber den anderen, die ja normalen Berufsausbildungen machen, im ersten Lehrjahr sind und so.
Ja, war das schon.
War schon geil.
Von Realschule zu 1700 Euro, damals 3.500 Mark.
Jo.
Schon ordentlich.
Na, ich glaube, war weniger tatsächlich. War weniger als 3.500 Mark.
Ja. Aber davon kann man leben. Da kann man in Bremerhaven schon mal ein bisschen
die Sau rauslassen.
Und hat es geklappt mit Sau rauslassen?
Na klar.
Ja?
Ja?
Eher dann in der Kaserne oder seid ihr auch raus?
Am Anfang natürlich in der Kaserne. Mhm. Irgendwann durften wir dann raus.
Cool.
Ja. Ich habe da auch ein spezielles Schreiben während der Grundausbildung bekommen.
Du warst ja keine 18.
Ja, richtig. Du warst keine 18. Und dafür gilt das ganz normale, wie heißt das, Auszubildenden-Schutzgesetz.
Okay.
Das heißt, du darfst ja ab einer gewissen Uhrzeit nicht mehr arbeiten. Bei der Bundeswehr gibt es halt Nachtalarme, ne?
Ah. Damit auch so.
Und da gibt es ein Schreiben, ich habe das, glaube ich, noch irgendwo, einen alten Unterlagen, vom Bundesministerium der Verteidigung. Hochoffizielles Schreiben, ja, das, wie heißt das, Jugendschutzgesetz wird für den Herrn Elmar Möller aufgehoben.
Oh. Ich habe es jetzt andersrum erwartet. Du darfst nachts nicht geweckt werden. Ja,
hat aber auch den Vorteil gehabt mit diesem Schreiben, da du ja nicht unter das Jugendschutzgesetz fällst.
Ja.
Macht das super Eindruck, wenn du es dann draußen in so einem Club vorhältst,
das
die dich wegschicken wollen und sagen, hier, guck.
Das gilt nicht. Ich bin schon groß.
Ja, genau. Ich bin schon groß.
Ah, witzig.
Ja, war spaßig. Ne? War natürlich da. Party, wir haben uns ausgelebt.
War Party. Also wir lassen den Damen und Herren das Kopfkino, was ihr da so alles machen konntet und durftet.
Stillschweigen.
Ja. Wie lange bist du beim Bund geblieben?
Insgesamt habe ich mich dann für 12 Jahre verpflichtet.
Wow.
Am Anfang waren es 6.
Mhm. Was hat dich bewogen? Also was hast du dann gemacht bei der Marine? Was hast du da gelernt jetzt konkret? Und
tatsächlich Kommunikationselektroniker.
Ja.
Also ich weiß grundsätzlich, wie Elektronik funktioniert.
Ja.
Also mein Lerneifer ging dann auch noch so. Okay, ich bin da auch gut durchgekommen.
Also jetzt würde ich als Laie sagen, man lernt, wie die Funkgeräte funktionieren, man lernt, wie die Radios, oder was lernt man da?
Also es ist tatsächlich eine zivile Ausbildung.
Ja.
Ist nur verkürzt, weil du eben keinen Praxisanteil großartig hast.
Ja.
Du machst ja nur in der Schule und nur da in diesen Ausbildungslaboren. Ja, tatsächlich Kommunikationselektroniker, also rein theoretisch alles, was rund um Elektronik geht, Radios, Fernseher, PC zu dem Zeitpunkt. Genau.
Wie die Dinger funktionieren.
Wie die Dinger funktionieren, ne? Prüfung ganz normal vor der IHK.
Mhm.
Genau. So, und dann ging es nachher in die Verwendung. Ich habe mich auf dem Schiff beworben, bin ich nicht hingekommen, leider.
Okay.
Genau.
Wolltest du unbedingt aufs Schiff?
Ja, klar.
Und dort die Elektronik
Marine wollte ich seefahren. So. Ja, ja, klar.
Genau. Spannend.
Genau. Ging es aber nicht hin. Genau. Das ging zu den Marinefliegern. Dann durfte ich am Hubschrauber schrauben. Und musste dann Fachlehrgänge machen.
Mhm.
Genau. Es ging dann auch in Richtung elektronische Kampfführung und Waffensysteme.
Wow.
Ja, und da war es zum ersten Mal der Zeitpunkt, dass ich gelernt habe zu lernen, weil ich einen Sinn gesehen habe.
Mhm.
Also nicht jetzt in der Tätigkeit, sondern meine Regelverwendung wäre eigentlich in einer anderen Werkstatt gewesen. Ging es um Flugregel und so ein Kram. Total langweilig. Also warum stürzt die Dinger nicht ab?
Mhm.
Da war aber kein Posten frei oder kein Lehrgangsposten frei. Also wurden wir mit 2 anderen, insgesamt zu 4, auf diesen Fachlehrgang dann geschickt für elektronische Kampfführung und Waffen. Und da habe ich mir gedacht, ey, die haben ja 2 Dienstposten da in ihrer Werkstatt, wir sind aber zu 4 hier. Also bist du mal clever, wenn du ja die besten Noten von diesem Lehrgang hast, dann können die dich ja eigentlich nicht wieder in die andere Werkstatt stecken. Das ist ja totaler Quatsch.
Mhm.
Also müssten sie sich ja logischerweise auf diesen Dienstposten setzen.
Mhm. Das war dann der Sinn.
Das war tatsächlich mal zum ersten Mal der Antrieb, weil ich gemerkt habe, ey, geil, wenn er ja für dich einen Sinn hast und für dich nach vorne gehst, dann macht Lernen auf einmal auch Spaß.
Cool.
Ja, hat auch geklappt.
Hat auch geklappt.
Die Strategie ist aufgegangen.
Ist aufgegangen. Also mich interessiert natürlich, also ich meine, wir haben ja nicht jeden Tag jemand, der, ich kriege das gar nicht zusammen, Kommunikationselektronik für, wie heißt das da, Waffen und
Also nachher, also nachher ist halt, was habe ich eben gesagt, elektronische Kampfführung und Waffenanlagen.
Was macht man da? Also,
das ist geheim.
Das habe ich mir schon fast gedacht. Also, in welchem Bereich arbeitet man? Also, man arbeitet mit den Waffen, wie funktionieren die Waffen? Oder wie sieht es aus?
Ja, also zum einen war ich an einem Hubschrauber, der eigentlich für Seenotrettung gebaut ist.
Okay.
Der kann zwar auch Waffen fliegen, der ist auch dafür ausgebildet oder ausgerüstet, auch elektronische Kampfführung zu machen, ne, Selbstschutz und so weiter. Aber wir waren nicht flugwichtig.
Ihr wart nicht?
Flugwichtig.
Okay.
Das heißt, wenn unsere Systeme ausgefallen sind, war es jetzt nicht weiter wild, der konnte trotzdem seine Rettungseinsätze fliegen.
Okay.
Das war auch ziemlich cool, denn da gab es jeden Montag so eine Durchsage am Standort, welche Einsätze wurden denn wirklich geflogen. Und das waren dann auch wirklich wichtige Sachen. Ja, einen Fischer von irgendeinem Boot gerettet, irgendeine schwangere Frau von einer Insel geflogen,
okay,
ja. Wo man dann auch merkt, okay, das da macht schon Sinn, an so einer Kiste zu schrauben, die auch instand zu halten und diese Fluggeräte hier vorzuhalten.
Was ist denn der Unterschied also zwischen einem Flugzeugtechniker und dem, was ihr da gemacht habt?
Ich glaube, Flugzeugtechniker, die das von Grund auf lernen, die sind wirklich darauf spezialisiert.
Okay.
Ja. Und das geht dann auch nochmal weit darüber hinaus.
Ja.
So, wir haben nur unsere Anlage da drin gehabt.
Okay.
Also ich könnte nicht sagen, wie funktioniert ein Triebwerk. Ja, ja. Warum ist die Zelle jetzt wie aufgebaut? Das weiß ich nicht. Ich weiß, warum ein Hubschrauber fliegt.
Okay.
Das schon. Mhm. Ja, aber wir haben nur unsere Elektronik da gehabt und ich wusste ganz genau, wie funktioniert denn überhaupt elektronische Kampfführung? Was macht man da mit Signalen? Also wie verschleiert man eine Signatur von so einem Hubschrauber, wenn das Radar dann draufkommt?
Ah, okay.
Ja, wie funktionieren Radarsysteme an sich? Und wie funktionieren jetzt unsere speziellen Systeme hier und wo muss ich nach Fehlern suchen? Und das war auch so die Hauptaufgabe, ne? Wartung, Fehlersuche, Reparatur.
Weißt du noch, in welchem Jahr das war?
Um 2000 rum.
Um 2000, ja. Ich meine, Deutschland ist ja aus der Historie relativ bekannt, glaube ich, also gerade für solche Helikopter-Sachen gewesen. Ich glaube, 93, und als hier Irak und so weiter und so fort war. Mhm. Ich weiß gar nicht, wie der Haupt-Heli von der Bundeswehr heißt. Aber da ist man ja schon sehr bekannt für eine sehr gute Technik rund um das Ganze. Also war das ja schon eine sehr krasse Aufgabe, die da so dranhängen. Wenn man so sagt, Radarsignale verschleiern und so, ist schon spannend.
Ja, auf jeden Fall. Also so wissen, wie sowas funktioniert.
Also
wieso überhaupt so die Militärtechnik funktioniert. Es ist ja nicht nur ein System, es sind komplexe Systeme, komplexe Architekturen dahinter. Nur
und da habt ihr schon einen Maulkorb bekommen bis heute darüber, ne? Oder nicht?
Nö. Naja, klar.
Schon. Also da muss man schon was unterschreiben hier. Darf man nicht so nach draußen erzählen.
Ja, richtig.
Also, was steht in so einer Erklärung? Also, das, was du erzählen darfst,
eine Verschwiegenheitspflicht, ne? Über Dienstgeheimnisse und so weiter.
Ganz normal.
Ja.
Genau. Also, keine Konventionalstrafen, jetzt so nach dem Motto, wenn du das da draußen erzählst, dann kriegst du hier 3 Jahre.
Ich glaube, Arrest. Das hängt dann schon mit dabei, ne? Das ist ja dann irgendwie Geheimnisverrat oder wie heißt das auch immer. Genau.
Also, schon sehr, sehr eng, ne?
Ja, klar. Macht ja auch Sinn. Also, da hängt ja ein bisschen was dran.
Da hängt ja dann gegebenenfalls was dran. Und wie viele Jahre warst du jetzt in dieser Position da? Also
da bin ich tatsächlich nicht so lange gewesen.
Ja.
1,5-2 Jahre.
Warum?
Ich habe zwischendurch meine Frau kennengelernt.
Ja.
Die kam auch aus der Eifel. Und das hat da nahegelegen.
Bei einem deiner Heimatbesuche hast du die kennengelernt?
Ja, tatsächlich.
Oder du kennst
ja, die schon vorher? Ich war jedes Wochenende hier.
Jedes Wochenende? Mhm. Also der berühmte Freitagsfahrer vom Bund?
Ja.
Im Zug?
Im Zug und später im Auto.
Mit dem Rucksack, wie man es kennt.
Richtig. Und freitags dann von Kiel, da war ich stationiert, mittags raus. Ich habe in der Woche da auch Wache geschoben, also Extradienste nochmal geschoben, damit ich am Wochenende auch
raus konntest?
Teilweise früher raus konnte, um dann dieses Rennen quer durch Deutschland zu fahren. Also man muss ja erstmal in Hamburg vorbei, danach kommt Ruhrgebiet, Köln.
700 Kilometer fast, ne?
Ja. Ja. Na, meistens habe ich es geschafft, dann freitags pünktlich zum Fußballtraining da zu sein.
Dann bist du wirklich früh raus?
Ja, also mittags meistens.
So, dass du abends auch auf Party gehen konntest?
Natürlich.
Dorfparty?
Richtig.
Da komme ich
Freitag, Samstag Party. Währenddessen hat das meine Mutter dann die Wäsche gewaschen. Sonntags Fußballspiel, dann wieder ins Auto und wieder.
Und ab hoch.
Ab hoch, ja. Eigentlich totaler Wahnsinn, aber.
Eigentlich völlig bekloppt.
Aber ja.
Genau. Völlig verrückt.
Also schon ein bisschen heimatverbunden immer geblieben. Und mir hat es auch Spaß gemacht.
Ne? Und dann hast du deine Frau hier auf einem der Dorffeste kennengelernt.
Genau.
Wie das so üblich war.
Wie das so üblich war, genau.
Und hast gesagt, ich will.
Nach Hause.
Nach Hause.
Nach Hause, genau. Kann man einen Antrag stellen auf heimatnahe Versetzung.
Ja.
Genau. Gab dann einiges hin und her, aber wir hatten ja vor, tatsächlich auch zu heiraten. Ab einem gewissen Zeitpunkt dann auch. Und meine Vorgesetzten waren ganz froh mit mir, ne, was ich da so gemacht habe, ja, von den Leistungen her. Und
haben das war bewilligt, so heißt es doch.
Es war bewilligt, tatsächlich. Der Kapitänleutnant, der es bewilligen musste, mein Einheitsführer damals, hat gesagt, hier, pass auf, ich unterschreibe dir das. Aber nur, wenn du dich nochmal weiter verpflichtest, weil du bist schon wertvoll und würde dich schon gerne bei der Bundeswehr behalten.
Ah ja.
Und dann bin ich quasi von 6 auf 12 Jahre gegangen.
Und da hattest du gar keinen Bauchweh, das zu tun,
genau.
Sondern es war für dich Erfüllung.
Mhm. Genau.
Ja?
War ziemlich cool. Ja, definitiv.
Ja, wo bist du dann hin?
Nach Mechernich.
Ja, ist ja auch schon wieder Nordrhein-Westfalen,
glaube ich. Ist auch Nordrhein-Westfalen, ja. Genau. Aber ein Heimatnah. Und da habe ich dann die Verwendung gewechselt, bin Kalibriertechniker geworden.
Kalibriertechniker. Also gibt es das überhaupt in der freien Wirtschaft?
Ja.
Ja?
Ja.
Was macht ein Kalibriertechniker?
Der stellt eigentlich Messgeräte ein.
Mhm.
Ja, es gibt also, du kennst einen Meter.
Mhm.
Ne? So, genau.
Meter, Zollstock.
Ja, genau. Ja. Aber ein Meter ist ja definiert.
Ja.
Ja, früher gab es den Urmeter, mittlerweile ist das physikalisch anders definiert, aber es gab früher einen Meterstab. Und der.
Stimmt.
Jedes Land hat seinen Standardmeter gehabt und die werden im internationalen Ringvergleich verglichen. Dann wird geguckt, wie viel Abweichung ist da.
Im Ernst.
Ja, und das Ganze liegt bei der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt. Und das Labor, wo ich drin war, die Kalibrierzentrale, die ist direkt darunter angegliedert. Also wir haben schon die sehr hohen Normale gehabt. Ja, und ich habe da gelernt, alles zu kalibrieren. Also vom Meter über die Temperatur, Gewicht.
Crazy.
Aber war nachher im Bereich Hochfrequenztechnik.
Aber das hört sich jetzt, also es hört sich einerseits total verrückt an, aber andererseits stelle ich mir die Frage, was, also wenn es auskalibriert ist, also ist es dann nicht irgendwann langweilig oder so?
Nee, ist ja nicht, das Gerät ist ja nicht auskalibriert, sondern Messgeräte verstellen sich ja.
Okay.
Ja, und immer in den kleinen Nuancen. Mhm. Wir konnten eben bis zu einem normalen Multimeter, also was so, wo man hier Spannung misst, ja. Das waren auch die Dinger, die nachher auch bei uns ankamen, die dann auch repariert wurden.
Ich sag jetzt, ich muss da rein. Weil, ja. Also jetzt stell dir mal vor, meine Haushaltswaage hat sich verstellt.
Ja.
Dann, what the fuck? Also ob ich jetzt 77,7 oder 77,5 wiege, ist doch scheißegal. Warum ist das so wichtig?
Bei der Haushaltswaage.
Du hast eben von Sinn gesprochen, das hört sich für mich total sinnlos an jetzt gerade.
Ja, bei der Haushaltswaage ist es egal.
Ja.
Also stell dir mal vor, du fliegst ja auch gerne, ne?
Ja.
Und du weißt, so ein Flugzeug hat ein Höhenmesser drin.
Mhm.
Und die funktionieren mit Spannung.
Okay.
Und da wäre es eigentlich ziemlich cool, ich mache es jetzt mal vereinfacht, ja, wenn das Flugzeug sagt, ey, ich habe hier 0 Volt, also bin ich jetzt am Boden.
Mhm.
Wer echt misst, das wenn er schlecht. Da falsch misst und mit zu hoher Geschwindigkeit in den Boden einschlägt oder eigentlich noch 10 Meter über dem Boden ist.
Das macht Sinn.
Das macht Sinn. Ne? Also das musst du halt messen.
Mhm.
Und möglichst ohne Abweichung.
Das heißt also, solche bedeutungsvollen Messgeräte waren so euer Aufgabengebiet, kann
man sagen. Also es fängt im Kleinen an. Es ist tatsächlich ein Multimeter. Mit so einem Multimeter wird vielleicht eben auch so ein Flugzeug kalibriert, ein Höhenmesser kalibriert.
Mhm.
Und wenn du es weiterdenkst, hängen am Ende des Tages an Messfehlern auch Leben.
Ja. 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 Gab es so Dinge, wo ihr euch vermessen habt und irgendwie was passiert ist?
Ja, viel Mist, Mist, Mist.
Da kommt der Spruch her.
Da kommt der Spruch her.
Der heute auch im Unternehmertum gilt. Wer viel Mist, Mist, Mist.
Ja. Du musst da schon sehr konzentriert arbeiten.
Ja.
Also egal wie viele von diesen Geräten du gemacht hast, du bist immer nach Vorschrift vorgegangen, hast immer wieder umgeblättert, bist immer Stück für Stück vorgegangen, um wirklich nichts zu vergessen.
Mhm.
Es wurde alles protokolliert. Jeder einzelne Messwert. Du hast nachher auch dafür unterschrieben. Also mein Name stand noch ein paar Jahre auf diesen Stickern drauf. Also es wurde auch zurückverfolgt, wer hat was gemacht. Also mir ist da jetzt kein Unfall bekannt, den ich ausgelöst habe.
Mhm.
Genau.
Ja,
es gibt eine Qualitätssicherung, die auch Geräte dann wieder nachprüft.
War öffentlicher Dienst, war ja Bundeswehr, klar. War
Bundeswehr.
Bundeswehr, ganz normale Besoldung.
Genau, militärisch und zivil gemischt.
Das heißt, habt ihr nur für Bundeswehr-Messgeräte gemessen oder auch für den öffentlichen Handel?
Also nee, nur für die Bundeswehr.
Okay.
Und für die Standorte, die dann wieder von uns beliefert wurden.
Ne? Okay.
Von der Genauigkeit her.
Ja. Genau. Und das hat dich über Jahre erfüllt?
Ja, ich war dann auch 2 Jahre auf so einem mobilen Kalibriertrupp unterwegs, also ein großer LKW.
Durch Deutschland gefahren?
Durch Deutschland gefahren, durch Bayern gefahren.
Okay.
Ja, Bayerischer Wald.
Ja.
Da war mein Gebiet, da sind wir Standorte angefahren, die eben kein eigenes Kalibrierlabor haben.
Da hat dein Freund sich aber auch schon gefreut damals, dass du so weit
unterwegs bist. Ja, aber das gehört dazu, ne? Wenn man ja weiß, ich habe einen Soldaten an der Seite,
ja.
Dann weiß man A, man hat keine Standortsicherheit und B, die sind häufiger unterwegs.
Hast du damals, also dämliche Frage, aber trotzdem, hast du da Soldatenmontur getragen oder warst hier so Technikermontur?
Ja, Soldatenmontur, aber eher dieser Ausgehanzug, ne? Also ja. Hemd und Hose und tatsächlich mit weißem Kittel im Labor, weil staubarmes Labor.
Ja.
Ne? Staub wollen wir nicht in den Messgeräten haben. Mhm. Genau. Aber wir sind auch da natürlich immer mal wieder rausgegangen und da hatten wir auch unseren Grünzeug an.
Mhm. Genau. Was, Dienstgrad, wie nennt man das?
Oberfeldwebel.
Oberfeldwebel,
jawohl. Okay. Oberfeldwebel, genau.
Sehr gut.
Aber wir sind tatsächlich auch rausgefahren, die Kalibrierer sind, oder machen die heute immer noch, denke ich mal, die fahren in jeden Auslandseinsatz, um auch vor Ort zu kalibrieren. Denn auch da möchte man ja, dass die Geräte funktionieren, dass die Waffen funktionieren, ne? Dass die Fahrzeuge funktionieren. Und auch die technischen Einheiten brauchen ihre Geräte vor Ort.
Hattest du Auslandseinsatz?
Ja. Nur kurz, wir haben es kurz gehalten. Nach Bosnien war das damals,
ja.
Sarajevo.
Okay. Ja. War das nach dem, das war ein NATO-Einsatz dann nur noch oder war das noch
Weltkrieg? Ja, genau. Nee, das war danach. Mhm. Und auch in der Zeit nach dem 11. September, bevor die Amerikaner dann in Afghanistan angefangen haben.
Okay. Ja. Ja, und dann, also erzähl mal weiter, hast du derzeit Familie gegründet?
Ja, genau, das war auch der entscheidende Punkt nachher. Mhm. Also mein Antrag zum Berufssoldat, der war eigentlich schon durch.
Okay.
Und dann hat sich unser erster Sohn angekündigt.
Ja.
Unser Sohn angekündigt, genau. Und dann habe ich nochmal überlegt und habe ich mir gedacht, oh, weiß ich nicht.
Die ganze Zeit durch die Gegend rennen.
Genau, also du hast A, keine Standortsicherheit, ne? Du weißt nie, kann ich hier wirklich eine Familie aufbauen,
ja.
Oder muss ich nicht doch in 3 Jahren umziehen, wird der Standort nicht irgendwann geschlossen. Und als Kalibrierer habe ich mir damals so eingeredet, ja, wir fahren in jeden Auslandseinsatz, muss ich da unbedingt immer vorne dabei sein, obwohl es ja eigentlich mein Job ist. Und dann habe ich mich eben für Familie, für die freie Wirtschaft entschieden, habe meinen Antrag zurückgezogen.
Krass.
Ja, wieder eine krasse Entscheidung getroffen,
ja.
Eine unpopuläre auch.
Aber die halte ich jetzt für extremst spannend, weil was ging dir damals zwischen den Kopf? Ich meine, warst ja sicherlich nicht ganz so schlecht besoldet zum Zeitpunkt. Ja, und zu sagen, ich gehe jetzt in die freie Wirtschaft. Was war so dein Ziel im ersten Moment? Also hast du wieder nur eine Bewerbung geschickt oder waren es diesmal mehr?
Nein, ich habe mir verschiedene Sachen angeguckt.
Ja.
Und wir haben auch damals mit meiner Ex-Frau viel überlegt. Ja, ich hatte auch schon Spaß, mal zur Berufsfeuerwehr zu gehen.
Aha.
Wäre mal auch einfacher reingekommen als Soldat. Aber da gab es ein Veto.
Von ihr?
Von ihr, genau.
Warum?
Ja, weil es ja dann doch schon ein sehr herausfordernder Beruf ist. Ja, ein riskanter Beruf.
Schichtbetrieb.
Ne? Schichtbetrieb, aber du weißt ja auch nie, was passiert hinten raus. Ne? Genau. Ja, und dann da habe ich gesagt, nö, guckst du mal. Ich habe mich dann für eine Weiterbildung entschieden, staatlich geprüfter Informatiker.
Okay. Ja,
2 Jahre Vollzeit, bezahlt von der Bundeswehr. Das ist tatsächlich das Schöne. Das
machen die ja.
Auch
ja,
daraus, genau. Ne? Gucken auch, dass du ordentliche Ausbildung bekommst. Genau, und dann habe ich mich auf das Wagnis freie Wirtschaft eingelassen.
Wie kam das? Also, was du hast jetzt diese Weiterbildung gemacht, wo hast du die gemacht?
In Köln.
In Köln?
In Köln.
Also, bist trotzdem wieder gependelt. Also
ja.
Jeden Tag gefahren oder?
Ja, jeden Tag.
Jeden Tag nach Köln?
Genau.
Das waren dann 50 Kilometer Einweg?
Ein bisschen mehr. 90.
90, ne?
Ja, 1,5 Stunden bis unterwegs. Genau. Das ist okay.
Schon crazy. Schon crazy. Bei den heutigen Spritpreisen?
Ja, wäre es was anderes.
Wäre es was anderes.
Genau.
Also, dann hast du die Weiterbildung zum Informatiker gemacht.
Ja.
Voll der Elektro- und Informatik-affine Mensch.
Geil, ne?
Maschinen sind dein Herz.
Ja.
Ja, sehr geil.
Eigentlich.
Eigentlich.
Ja, ich kann damit eigentlich nichts anfangen.
Genau.
Also mein Vater kann bis heute nicht verstehen, dass ich keinen Drucker ordentlich einrichten kann.
Crazy.
Und ich schaffe es auch hier nicht im Büro, meinen Drucker ordentlich in Betrieb zu bekommen.
Was ist denn da passiert?
Ich habe das Fachwissen, aber ich bin danach immer ins Management gegangen. Also die erste, ja, jetzt bin ich aber im Bundeswehr spreche, die erste Verwendung, nee, die erste Stelle war auch schon im Management. Und es ist ganz gut, wenn du diesen IT-Background hast.
Ja.
Sodass du auch mit Technikern reden kannst.
Ja.
Technisches Verständnis hast. Aber ich sehe mich jetzt nicht als begnadeter Programmierer oder Elektroniker.
Das heißt, du hast diesen Informatiker gemacht und Ja, bist aber dann ins Management. Also ganz kurz, was ist da passiert? Wie ist das gekommen? Also wie wird man vom Informatiker zu, wie kommt man ins Management?
Naja, du bist halt irgendwann fertig mit der Schule da,
ja.
Ne, mit dieser Technikerschule.
Mhm.
Na, da musst du Bewerbungen schreiben.
Mhm. Und du hast ja gesagt, ich fange direkt oben an im Management.
Ja, nicht direkt oben. Ne, das war ein unteres Management, hat keine mhm. Mitarbeiter. Aber ein spannendes Thema. Ich glaube, ich hatte 4 oder 5 Bewerbungen geschrieben, mhm. Vorstellungsgespräche und nachher war auch das in Daun,
mhm.
ja, auch in der Eifel.
Oh, in der Eifel?
Ja, also wunderbar zu erreichen von zu Hause.
Auf was hast du dich da beworben?
Oh, das ist eine ganz schwierige Position. Ja. IPTV, Internetportal Content Manager, so haben die das genannt. Kann man sich nichts drunter vorstellen.
Nein,
ich mir auch nicht.
Was steckt da dahinter? IPTV Content Manager.
Ja, genau. Also es ging zu dem Zeitpunkt darum, wie schaffen wir das, das Internet aus Fernsehen zu bekommen.
Mhm.
Heute in aller Munde, ne? Smart TV,
klar,
ne?
Ja.
Easy peasy. Und ja, die Firma hatte damals die erste Setup-Box gebaut, also so ein Receiver, wo das dann auch drin ging.
Mhm.
Und jetzt haben sie es gebaut, aber sie hatten keine Inhalte. Also brauchten sie jemanden, der den Inhalte da drauf bringt.
Ah.
Ja, da wäre ich schon fast wieder rausgeflogen.
Was hast du gemacht?
Na, ich habe mir halt dieses Gerät angeguckt, nachdem das auch stolz von der Technik präsentiert wurde. Und das war einfach schlecht.
Mhm.
Also technisch ging es irgendwie, aber du konntest da nichts drüber abbilden. Und ich weiß noch, es gab ein Meeting, auch mit der Geschäftsführung. Große Runde, wo es darum geht, wann bringen wir das Ding jetzt endlich auf den Markt? Muss ich zum Inhaber sagen, an ihrer Stelle würde ich das Ding nicht verkaufen. War ein bisschen was los.
Das Meeting
wurde
heftiger. Wer ist der Neue?
Wer ist der Neue? Wie erlaubt er sich sowas?
Ja, ja.
Auch die Blicke von den anderen Abteilungsleitern, die dabei waren, die waren jetzt nicht gerade sehr gnädig. Da ging ja auch ein paar hunderttausend Euro an Entwicklungskosten drauf,
mhm.
muss man ganz klar sagen. Aber am Ende des Tages ist es ja in meiner Verantwortung auch, so finde ich das immer, ja, zu sagen, ganz ehrlich, wir wollen da den Firmennamen draufkleben, das steht für eine gewisse Qualität und wenn wir uns das Produkt mal emotionslos angucken, ist es nicht annähernd das, was wir eigentlich versprechen.
Okay, was ist dann passiert? Also du hast dich sehr unbeliebt gemacht. Wie ging die Story
weiter? Ich denke ja mal. Also ich wurde tatsächlich in dem Meeting dann auch von dem Geschäftsführer gefragt. Na gut, Herr Möller, wenn das so sehen, dann brauchen wir Sie ja nicht mehr. Ja, wenn das Ihre Schlussfolgerung davon ist, dann ist das so. Aber das ändert ja jetzt nichts an meiner Meinung. Dann werde ich damit leben müssen.
Ja, da hatte ich getestet.
Hat er mich getestet. Ja. Test bestanden.
Test bestanden.
Test bestanden. Projekt eingestellt.
Ehrlich?
Ja.
Projekt wurde eingestellt?
Das Projekt wurde eingestellt.
Ach du Scheiße. Also jetzt mal ganz kurz. Du hast in deiner ersten Amtshandlung das Millionen- oder 100.000-Euro-Projekt mal schön gegen die Wand gefahren oder fahren lassen.
Nicht in meiner ersten Amtshandlung. Ich war ein paar Wochen schon da.
Okay.
Also ich war noch in der Probezeit.
Also die hätten können sagen, wenn er schon, dann raus.
Genau.
Warum ist das nicht passiert?
Ja, das müssen wir dann die handelnden Personen fragen. Ich glaube tatsächlich, weil ich zu meiner Meinung gestanden habe.
Mhm.
Ja. Heißt der schöne Spruch, komme jeden Tag mit der Bereitschaft, gefeuert zu werden ins Unternehmen.
War das euer Spruch oder ist das einer?
Nee, das ist meiner.
Ja?
Einer meiner, ja genau. Ich habe auf dem Fachlehrgang irgendwo mal gehört und ich finde den eigentlich ziemlich cool, weil er einfach sagt, tritt für deine Meinung ein.
Ja.
Ja, no matter what.
Mhm.
Um das Beste eben aus dem Unternehmen, aus deiner Arbeit rauszuholen, damit alle nach vorne gehen können.
Interessant.
Und nicht unter der Decke zu bleiben und einer der Mitläufer zu sein.
Jetzt würde man in der Persönlichkeitsentwicklung würde man sagen, ja, das manifestierst du ja aber jetzt, wenn du da die ganze Zeit an die Entlassung denkst.
Nein, ich komme hier nur mit der Bereitschaft, gefeuert zu werden.
Okay.
Ja, ohne sicheres Netz.
Ja, sehr interessant. Das heißt, auf der anderen Seite voll auszuspielen, no matter what.
Ja, genau.
Mhm. Spannend. Das heißt also, du hast dann gesagt, hier, das da Projekt ist nichts. Kam es dann zum Ersatzprojekt oder?
Es war ja nicht immer eine Entscheidung zu sagen, das Projekt ist nichts, sondern meine Empfehlung war halt nur, ich würde es so nicht verkaufen.
Ja.
Ne? So, konnte man nichts dran reparieren. Ja, so wie ich das gewöhnt war von meinen vorherigen Positionen, dann bei der Bundeswehr, habe ich dann auch natürlich einen ordentlichen Bericht auch geschrieben. Also was ist mir da dran aufgefallen? Ja, was hätte man vielleicht anders machen können? Habe auch meine Bereitschaft signalisiert, wenn so ein Projekt jemals wieder ins Leben berufen wird, gehe ich gerne auch federführend mit daran und übernehme da auch die Leitung oder Teilleitung davon. Und ich hätte Spaß daran, lass uns halt einfach neu aufsetzen. Ja, ganz objektiven Bericht geschrieben.
Ja.
Genau. Ja, dann wurde ich auf so ein paar andere Positionen erstmal, ich würde nicht sagen abgeschoben, aber einfach mal geparkt, um mal zu gucken,
wie der sich so entwickelt. Was hast du da so gemacht? Also diesen anderen Positionen?
Oh, Newsletter geschrieben und so ein Kram.
Also richtig schön da unten degradiert, bisschen Newsletter rumschreiben und so.
Ich würde nicht sagen degradiert. Ne? Das war tatsächlich eine sinnvolle Tätigkeit. Ja, wo auch.
Du warst in der Heimat.
Wo ein Konzept auch dahinter aufgebaut haben. Also wie soll eigentlich so ein Newsletter-Konzept fürs Unternehmen aussehen? Ja, wie wollen wir das schreiben?
Fürs Gesamtunternehmen oder
genau. Fürs Gesamtunternehmen. Genau. Ja, und irgendwann hieß es dann wieder so, wir wollen wieder so ein Ding entwickeln.
Wollen Sie nicht.
Herr Möller, jetzt. Okay, dann.
Und dann wurde es Management, direkt richtiges Management oder wie
war's? Ja, erst Projektleiter. Mhm.
Wie viel Personal hat es zu verantworten zu der Zeit?
Da noch keinen. Mhm. Ich durfte mich mit der Entwicklung auseinandersetzen.
Okay.
Genau. Und war auch in der Technik dann angegliedert unter einem Abteilungsleiter. Genau. Dann durfte ich mal auch noch mit 2, 3 anderen Entwicklungspartnern andere Projekte machen. Und parallel dazu, zum Glück auch von jemandem, der wieder ins Unternehmen reinkam, gab es ja auch den Impuls, lass uns mal hier so ein richtiges Projektmanagement aufbauen und eine Produktentwicklungsabteilung. Und da bin ich dann stellvertretender Leiter geworden, habe das dann zusammen mit einem Kollegen aufgebaut. Und dann hatten wir, keine Ahnung, 4, 5 Mitarbeiter auf einmal.
Cool.
Und dann haben wir Produktmanagement gemacht.
Und dann habt ihr Produktmanagement gemacht. Was habt ihr da so, also welche Produkte habt ihr gemanagt?
Radios, Receiver, Fernseher, Entwicklungsroadmap auch aufgebaut, also so eine Feature-Roadmap, was kommt wann, wie.
Okay.
Versucht, die Entwicklungsabteilung zu steuern.
Wie kann ich mir sowas vorstellen? Also jetzt man sagt, ey, wir wollen ein Radio entwickeln. Radio 2000er ist ja auch ein spannendes Thema. Ist das überhaupt noch zukunftsfähig?
Ja, das war dann nachher so 2010. Genau.
Gibt es überhaupt noch Radios als solches? Keine Ahnung, welche Funktionen müssen die haben und so weiter. Ich glaube, das ist dann
genau.
Product Management. Also wie geht sowas? Also wie habt ihr das gemacht für so einen Hersteller? Wie geht das?
Na, zum einen guckst du dich um, was passiert im Markt.
Ja.
Wie sieht die Medienpolitik aus? Damals war noch stark UKW, dann ging es ja in DAB+.
Ja.
Ne? Wollen wir da rein entwickeln? Was bedeutet das überhaupt? Wie sind die technischen Voraussetzungen? Gibt es dann einen Markt für, wo ist der Preispunkt, welche Funktionen brauchen wir, ne? Was passiert in Amerika, was passiert in China, gibt es Lieferanten für irgendwas.
Und ihr wart ja ein deutscher Hersteller.
Wir waren deutscher Hersteller, genau. Deutsche Entwicklung, deutsche Produktion.
Oha.
Ja.
Im Marktvergleich würden die Parameter, wenn die ganzen Chinesen ja kommen.
Sportlich.
Werden ja schon mal sportlich.
Ja, genau, aber es geht.
Okay, ohne zu viel zu spoilern, was war so eure Strategie da? Also zu sagen, ey, wir müssen, also es muss ja auch verkauft werden am langen Ende.
Automatisierung.
Okay.
Ne? Also mittlerweile hat sich das auch in China wieder stark gedreht oder die haben damals in dem Bereich aufgeholt, aber da war viel händig, viele große Komponenten, die da verbaut wurden. Und die Produktion, die hier in Deutschland aufgebaut wurde, in unseren Standorten, die war sehr, sehr auf Automatisierung ausgelegt. Das heißt, relativ wenig Mitarbeiter.
Ah ja.
Ja, aber zuverlässige Arbeitsplätze und die ganzen Produkte so gebaut, dass sie in der Produktion möglichst wenig Fehler beinhalten. Das heißt, sehr, sehr viele Qualitätschecks.
Das heißt, ihr wart eigentlich Vorreiter, wenn man das mal so sehen würde.
Also das ist eine moderne Produktion gewesen, ja, absolut. Ja. Ja.
Also wenn wir das mal mit heute vergleichen, ich glaube, da haben die Chinesen ja den Rang einfach abgelaufen, würde ich mal so sehen. Weil die sind ja wesentlich schneller, was das Ganze betrifft. Mhm. Automation, moderne Technik, KI, however, würde ich jetzt mal einfach so sagen.
Ja.
In dem Bereich kenne ich mich jetzt nicht detailliert aus, aber ich glaube, da sind die schon richtig wild unterwegs.
Ja, ich bin jetzt ein paar Tage aus der Produktion schon raus.
Ja.
Ich weiß nicht, wie im Moment der Stand ist. Aber zu dem Zeitpunkt waren wir einfach besser, weil wir weniger Fehler drin hatten.
Ah, krass.
In China kann ich mir eben mehr Mitarbeiter leisten.
Made in Germany, Quality.
Made in Germany Quality. Die Geräte gingen krass, fast fehlerlos oder größtenteils fehlerlos über die Bänder. Das heißt, du musst wenig nacharbeiten, also weniger Kosten.
Wenn sehr, sehr spannend. Wenn
ich keine großen Lohnkosten habe, so wie in China,
ja,
dann kann ich mir auch sehr, sehr hohe Fehler während der Produktion erlauben, weil ich dann sehr einfach nacharbeiten
nachjustieren kann.
Genau. Und so kannst du eben konkurrenzfähig hier sein.
Sehr interessantes Thema. Sehr absolut. Interessantes Thema. Also, ganz was anderes als das, was du heute machst, wenn man das sich mal so anschaut. Aber
komm. Nee.
Ah, nee, sagt er. Nee, das schicken wir noch.
Ja, immer neue Sachen entwickelt.
Immer neue Sachen entwickeln.
Ja.
Also Produktentwicklung wurde so ein bisschen zu deinem Steckenpferd,
ja,
raus.
Ja.
Ja. Was hast du denn dann gemacht? Also wie ging es weiter in dem Konzern oder Mini-Konzern, muss man sagen? Ne?
So. Ja, ein großer deutscher Mittelstand. Ne?
Ja.
Mhm. Genau.
Wie ging es da weiter?
Da wurde ich abgeworben.
Echt?
Ja.
Das hast du mitgemacht?
Das habe ich mitgemacht. Zum einen, weil
darf man sagen, von wem?
Ja, das darf man. Also
ist bekannt?
Nee, so als Name so erstmal nicht.
Okay.
Media Broadcast, in der Branche kennt man das. Die betreiben halt diese ganzen Funkanlagen, ja, hier die ganzen Sendetürme,
ah, ja,
ne, für Radio und Fernsehen. Das ist eigentlich so deren Steckenpferd.
Mhm.
Die wollten aber ein anderes Produkt aufbauen. Heute bekannt als Freenet TV, also die sind auch von der Freenet gekauft worden, als ich da war. Genau, also mich hat immer gereizt, was Neues aufzubauen. So wie damals diese eine Position, hier Internet aufs Fernsehen bringen.
Mhm.
Ja, genau, da habe ich mir gedacht, naja gut, guck mal hier, die Abteilung, ja, das läuft ja jetzt
cool.
So. Ne? Keine Ahnung, was hier noch so werden soll, also mal gucken. Und dann kam das andere Angebot hier. Hast nicht Lust, mal die Seite zu wechseln für uns, mal Spezifikationen zu schreiben, mal so Geräte zu entwickeln und auch ja einen neuen Standard in Deutschland einzuführen.
Mhm. Und das war verlockend.
Ja, absolut.
Das war verlockend.
Absolut. Wieder ein absolutes Neuland, wieder ein Thema, was es so in Deutschland nicht gibt, mit Technologie, die es in Deutschland nicht gibt. Da war Deutschland wieder Vorreiter.
Okay, interessant.
Genau, das hat super Spaß gemacht.
Und Family in der Zeit, wo war Media Broadcast? Die
waren in Köln, da bin ich 5 Jahre nach Köln gependelt.
Wieder aus der also eine Frau hat was mitgemacht, oder wie?
Ja, tatsächlich.
Ja.
Musste mit mir leiden.
Wie, erstes Kind, zweites Kind, oder wie war das dann?
Und da auch schon drittes Kind.
Ja. Das heißt, deine Frau, klassische Rollenverteilung, war zu Hause damals?
Nee, tatsächlich nicht.
Ja, okay.
Sie ist Lehrerin.
Oha.
Ja, und das ist ganz normal im Job geblieben.
Ja.
Genau.
Wie habt ihr das gemanagt?
Mit
Oma, Opa?
Klar, die waren natürlich beteiligt.
Ja.
Nee, aber die hatten Tagesbetreuung.
Mhm.
Schon von klein auf. Dann auch ganztags Kindergarten.
Mhm.
Und nachher ganztags Schule. Und ja, als Mann, muss ich jetzt auch so rückblickend sagen, konnte ich es mir da sehr einfach machen, weil meine Frau ja nur einen halben Tag gearbeitet hat.
Mhm.
Ja, und dann klar. Zeit hatte, sich um die Kinder zu kümmern. Also
ja.
War ein bisschen. Naja.
So war es halt.
So war es halt. Ja. Hätte ich das vorher gesehen, naja. Gut.
Ja, aber auf der anderen Seite, ich meine, das ist klassische Rollenverteilung, deshalb wird der eine oder andere sagen, ja, haben wir es wieder, der Mann.
Darf sich ausleben.
Mhm. Aber im Grunde, man muss das ja auch sagen, die Kinder der Eifel mit klassischen Strukturen, Familienstrukturen, da wurde sowas auch nicht klassisch in Frage gestellt. Das muss man auch mal sagen, dass der Mann natürlich der Haupternährer war über Jahrzehnte, war ja fast ein Muster. So. Also von daher relativ klar, und ich glaube, ich gehe mal davon aus, du warst der Haupternährer.
Oh nee, tatsächlich nicht. Also,
nicht?
Also wir hatten so die Waage. Ne?
Okay, spannend.
Genau.
Das heißt, wie hast du die Diskussion bezahlt. Geführt? Gar nicht.
Nee, gar nicht. Also ja, ich durfte, also jeder von uns durfte sich ausleben,
ja.
Ja, und machen und beruflich fortentwickeln.
Mhm.
Ja, und wenn sie nicht Lehrerin gewesen wäre, wäre das so auch nicht einfach möglich gewesen.
Glaube ich sofort, ja.
Muss klar sagen.
Ja. Okay, wie lange warst du bei der Media Broadcast?
Ja, 5 Jahre.
5 Jahre.
Genau. Dann haben wir das ins Leben gerufen.
Mhm.
Ja, spannend auch. Ne? Das gibt es so halt nicht in Deutschland. Ich war für den ganzen Endgeräteteil zuständig, also das, was in den Fernsehern mittlerweile drin ist. Und die Receiver, Spezifikationen schreiben, die müssen dann mit allen Beteiligten abgestimmt werden. Ja, das gibt große Gremien, wo auch ARD und ZDF, wo die privaten Rundfunkveranstalter da sind, dass die auch
mit einbeziehen quasi.
Ihre Forderungen, die sie haben an Signalqualität, an Ton, an Sicherungsmaßnahmen, gerade bei den Privaten, da war ein Verschlüsselungssystem auch drin. Das muss man dann schon auch im großen Gremium diskutieren und dann irgendwann eine Spezifikation schreiben. Dann gab es einen großen Testbetrieb in Deutschland, über ein Jahr nachher den Live-Betrieb.
Interessant.
Über 1 Million Abonnenten zahlen dann nachher. Was hat...
Hat funktioniert.
Ja, ne, und aber auch, also wenn du für dieses Thema brennst und auch den Sinn wieder dahinter siehst, dann kannst du auch vermitteln.
Ja.
Ich musste dann auch oder durfte auch mal nach Korea fliegen, Samsung City, und war dann in einer der oberen Etagen mit den obersten Herren von Samsung. Mhm. Und wenn du denen das erklärst, ja, was haben wir da vor, und die dann sagen, ja, ja gut, ja, wir machen das mal mit, und wenn es nicht funktioniert, bauen wir das aus. Und du dann aber sagen darfst, entweder ihr baut es ein oder ihr seid nicht im Markt, dann macht das schon Spaß. Ne? So ein Thema dann auch richtig vermittelt.
Vollplayer, ja.
Was haben wir da vor? Ne? Genau. Und alle ziehen mit. Ja.
Wie krass. War das, ich meine, du hast eben von 5 Leuten gesprochen, die du da zu verantworten hattest, in dem kleinen Team. Aber jetzt kommt so ein kleiner Player, 5 Leute, sage ich mal, und zu Samsung. Also gab es da jemand, der noch ein Background war bei euch?
Naja, also die Media Podcast ist ja schon wer auch in dem Medienbereich. Ne? Und das Team war in der Firma vorher. Hier an der Position habe ich erstmal auch keine Führungsverantwortung.
Ah, krass.
Sondern es wurden die Spezialisten zusammengekauft. Wir waren nachher 18 Leute aus jedem Bereich. Ich hatte meinen technischen Sparingspartner, der sich für das ganze Hintergrundsystem, um das Hintergrundsystem gekümmert hat. Ich habe mich um die Endgeräte gekümmert, wir haben Marketing-Spezialisten und so weiter da gehabt, Vertriebsspezialisten. Und das musste dann alles ineinander spielen.
Harmonieren.
Genau. Also als Startup hätte es nicht hinbekommen.
Ja.
Weil eben sehr viel Medienpolitik auch dahinter ist.
Was heißt das, Medienpolitik? Da muss man mal ganz kurz mit. Medienpolitik in dem Kontext.
Das ganz große Thema. Das,
ja.
Ja, ja. Also es wurde ein Frequenzbereich freigeräumt.
Ja.
Für DVB-T2, das ist der technische Begriff dahinter. Und du spielst da wirklich das ganz große Thema, denn es müssen alle Bundesländer zustimmen, in der Ministerpräsidentenkonferenz einstimmig, diese Frequenzen rausgegeben werden, dass die versteigert werden. Ja, die Bundesnetzagentur muss ja dann auch eine Ausschreibung
dazu machen. Extrem reguliert, der ganze Kram.
Absolut. Absolut. Und da hatten wir zum Glück 2 sehr, sehr gute Menschen, die sich nur um Medienpolitik gekümmert haben.
Das heißt, kann man auch sagen, hier auf diese Frequenzen kommt nichts, was nicht dahin soll.
Ja, genau.
Das lassen wir mal so stehen, würde ich sagen.
Na, es gibt halt geschützte Frequenzbereiche.
Ne? Ja.
Genau.
So. Crazy, wenn ich heute als Privatsender kommen würde, also wenn ich jetzt sagen würde, hey Andreas, klar, ich mache jetzt hier gerade hier ein bisschen TV machen und Frequenz XYZ, räum mal frei. So, wie sieht das aus?
Na, hast du keine Chance, weil du hast keine Sendelizenz dafür.
Okay. Wie bekomme ich die?
Da sind wir jetzt wieder
tief. Mal dick im Geldbeutel greifen?
Nee, das geht tatsächlich nicht. Die
Kontakte?
Nee, die werden für 10 Jahre, wurden ja ausgeschrieben.
Okay.
Und dann kannst du dich wieder neu drauf bewerben. Also die werden von der Regierung dann vergeben, dass du eine Sendefrequenz für jetzt den
terrestrischen Rundfunk hast. Sowohl für private als auch staatliche. Ja. Also staatliche sind ja dann sowieso...
Ja, aber auch die, ne? Die unterliegen ja ganz normal den Gegebenheiten,
um an so eine Sendefrequenz zu kommen. So sagt man. Okay.
Es geht nicht um die Inhalte, die übertragen werden, sondern... Ja.
So. Es geht um die Frequenz.
Genau. Und du musst dich halt an gewisse Regelungen da halten. Ne? Ob du ein Vollsender bist, ein Spartensender und so weiter.
Alter Schäde. Also, würdest du sagen, das ist überreguliert? Das wird für mich extrem kompliziert.
Nee, würde ich nicht sagen. Denn da sollte man schon hinschauen, wer darf überhaupt was in die Welt hinaus posaunen. Mhm. Ne?
Ist es denn, also jetzt mal auch da an der Stelle, ist es überhaupt noch heute relevant? Also wir haben jetzt vor ein paar Tagen, gab es ein Interview von Ben Ungeskriptet mit einem AfD-Politiker, hat 3,6 Millionen Aufrufe Stand heute. Da wird natürlich nichts reguliert. Jetzt bei YouTube und Co.
Ja, aber schon, ne? Weniger vielleicht?
Weniger. Ist es überhaupt noch zeitgemäß, diese Frequenzen zu regulieren? Also hört sich jetzt für mich, weiß ich nicht, ist es so? Was würdest du sagen?
Ja, ich finde schon. Also ja? Ich denke schon, als Staat, als Gesellschaft sollten wir schon darauf gucken. Mhm. Ja, also was passiert denn in unserem Hoheitsgebiet? Da gehören ja eben auch Frequenzen dazu.
Ja. Ja,
also wem möchten wir die geben? Muss das jetzt unbedingt in so einem Ausmaß sein, wie das bei Öffentlich-Rechtlichen ist? Weiß ich nicht, ja, aber
spannend,
auch da könnte man sicherlich optimieren. Ja, aber ich glaube, es ist als Gesellschaft schon wichtig, dass wir da drauf gucken. Ja, und aber
das würde ja bedeuten, gerade jetzt so bei Internetquellen, zu diesen Frequenzen haben wir ein Gap.
Das Internet ist da relativ unreguliert, genau. Mhm.
Ja. Siehst du es als eine logische Konsequenz, dass das Internet irgendwann angepasst wird? Auf diese Frequenzen?
Das könnte ich mir vorstellen, dass immer so ein Impuls. Ja, wir versuchen einfach mal auch da in eine Regulierung zu gehen. Mhm. Das Internet ist halt schwieriger. Du kannst es nicht abgrenzen. In Deutschland kann ich halt Frequenzen irgendwo stoppen. Über die Sendeleistung kann ich mit dem Internet nicht. Mhm. Tatsächlich würde ich mir wünschen, wir gehen da eher in Richtung Medienkompetenz. Mhm. Um auch mal zu schauen, was wird denn so verbreitet.
Ja. Ja,
gibt es andere Quellen, in denen ich mich informieren kann. Früher war es eben halt, ja, hast du die Zeitschriften, dann hast du von dem einen Verlag, hast von dem anderen Verlag.
Da wusstest du Bescheid, welche Richtung.
Ja, wusstest du Bescheid, wenn du nur einen Verlag gelesen hast, warst du halt eingeschränkt.
Ja.
So. Und so ist es ja heute auch so, dann spielen die Algorithmen nochmal rein. Und ich würde mir tatsächlich wünschen, wir konzentrieren uns mal auf Medienkompetenz. Und wie kann ich mich umfänglich über so ein Thema informieren.
Ja.
Es gibt halt nicht nur eine Wahrheit.
Ja. Ich glaube, das ist ein ultra wichtiges und tiefes Thema. Aber ich glaube, das macht keinen Sinn, dass wir das jetzt an dieser Stelle so extremst tief besprechen, weil es ist abendfüllend. Ne? Internetkompetenz und Medienkompetenz. Aber ich finde es mega spannend, dass wir da einen sehr unregulierten Markt haben und auf der anderen Seite einen sehr regulierten Markt, der übrigens, ich meine, muss das einfach auch in Zahlen, glaube ich, der schon nachlässt. Ne?
Ja.
Das ist
ja schon, definitiv.
Das, und auf der anderen Seite, also sehr interessant. Ja, gehen wir mal weiter. Also drei Kids. Was hast du deinen Kindern so erzählt, wenn du dann freitags immer nach Hause kamst? So von so einer Woche, wie hast du sie erzogen, was war dir wichtig? Papa war ja viel unterwegs.
Papa war viel unterwegs,
ja
genau. Habe ich einen Erziehungsplan gehabt?
Du hast für vieles einen Plan gehabt, wenn man ehrlich ist, aber hat es einen
Erziehungsplan? Unterbewusst,
ne? Ja.
Ich hatte mit meiner Ex-Frau eine gemeinsame Richtung, ne? Also was war uns wichtig?
Mhm. Was war euch wichtig? Was war euch wichtig?
Verlässlichkeit.
Mhm.
Ja, dass wir auch ganz klare Grenzen setzen. Also, ne, was ist uns wichtig? Was darf hier passieren? Wie wollen wir als Familie untereinander umgehen? Mhm. Vertrauen. Genau. So. Und ja, haben wir, glaube ich, ganz gut hinbekommen.
Habt ihr gut hinbekommen. Wie alt sind die jetzt heute?
21, 18 und 16.
Das ist groß.
Das ist groß. Genau, es gab ein paar Brüche, ne, nachdem der Papa aus der Familie raus ist und da eine Trennung war. Da, ne, wurden auch natürlich Sachen hinterfragt, wie Verlässlichkeit und Vertrauen und so weiter.
Macht Sinn.
Aber das müssen wir jetzt hier nicht ausdiskutieren.
Wie seid ihr denn, also wie hast du das, also das Band zumindest oder das Vertrauen? Ich meine, das ist ja ein wichtiger Wert für dich. Ja, wie konntest du für dich denn das aufrechterhalten? Also, dass du sagst, hey, ich habe trotzdem mein Bestes im Sinne von Vertrauen und Verlässlichkeit gegeben. Also ich meine, es ist wichtig, der erste Blick ist ja immer selber in den Spiegel. Will gar keine Fässer aufmachen mit Kids und wie die das gesehen haben und so, sondern immer für sich selbst zu sagen, hey, da habe ich einen Fehler gemacht, da habe ich vielleicht überreagiert. Gab es da so Momente, wo du sagst, da habe ich meinen Wert verlassen oder sowas?
Ja.
Ja?
Ja, ja.
Ja.
Garantiert, sonst wäre es nicht an den Punkt gekommen.
Ja. Ne? Hast du es erkannt in dem Moment? Nee.
Nee.
Das hast du natürlich nicht.
Nee.
Ja. Ja.
Das habe ich nicht erkannt.
Später.
Später, genau. Ja. Natürlich hinterfragst du dich da. Ne? Ja. Was hast du da gemacht? Ja. Ja, war auch jetzt nicht so einfach.
Glaube ich.
Etliche Monate definitiv nicht.
Mit dir selber. Ich meine, gerade bei sowas wie Verlässlichkeit, was dein Berufsleben ja ausgemacht hat, den Wert mit dir selber auszutragen, ich glaube, das ist heftig, oder?
Ja.
Ja.
Ja. Lass mal dabei.
Ne? Lass mal dabei. Ja. Also, aber es ist dir immer noch wichtig. Verlässlichkeit und Vertrauen ist dir immer noch wichtig.
Ja.
Ja.
Ist tatsächlich. Mhm. Und mittlerweile lerne ich auch mehr darüber zu sprechen. Ja.
Also beruflich würde man ja jetzt sagen, ich will nicht auf ein Thema rumreiten, aber beruflich würde man ja sagen, ja logisch, guck mal, bei diesen Themen, so krass, Frequenz, Technik, du hast eben von Flugzeugen gesprochen, wenn du da nicht Verlässlichkeit hast, dann hängt ein Menschleben dran. Mhm. Was würdest du sagen, warum das privat dann für dich kurzzeitig anders ausgeufert ist? Gibt's, also war es eine Kompensation, dass du gesagt hast, ich wollte auch mal in einem anderen Bereich anders agieren? Was würdest du heute rückblickend sagen? Weil das finde ich spannend. Also ich kenne das von mir selber, dass ich versuche habe, Kompensationsmodelle zu schaffen.
Das kann sein.
Kann sein.
Das kann sein, ja.
Ja, oder weil wenn du so
die Suche nach was Neuem oder so.
Keine Ahnung. Ja, wenn du die Hyper, genau, das ist die, wenn du diese Hyperverlässlichkeit auf der einen Seite hast, ich meine, das kannst du ja 24 Stunden, ist das ja Wahnsinn. Dann warst du noch bei der Feuerwehr.
Ja,
ja. Ja, gut, da kannst du auch, wenn die Hütte brennt, nicht, schauen wir mal ein bisschen. War auch Verlässlichkeit, ne?
Ja.
Ja, okay, spannend. Gut, also.
Ich nehme mir die Frage mal mit.
Es ist mega interessant.
Ja.
Also ich habe es mir da auch sehr oft, weil ich war zum Beispiel, ich habe mir auf die Fahne geschrieben, dass ich zum Beispiel sehr lange nicht für meine Kinder bewusst da war. Also ich hab bewusst entschieden, dass ich Business mache, Geschäft, sehr erfolgreich werde, da Geld verdiene, dass es unserer Familie gut geht, aber war dann natürlich nicht für die Kids da. Also rückblickend heute würde man sagen, ja gut, er war nicht da. Aber auf der anderen Art und Weise habe ich schon versucht, da zu sein. Und meine Familie wurde dann schon zu einer Art Kompensationsmodell für den Gas, den ich hier gegeben habe, auf dem Business. Und dann war ich in der Familie natürlich ein ganz anderer wie im Business. Und das, ich meine, das hat bei uns auch sehr oft geknallt, muss ich sagen. Sehr oft geknallt. Also es hätte auch können gut und gern die Beziehung aufs Spiel gehen. Deswegen kann ich das auch nachvollziehen an der Stelle. Ja, dass es so ist. Also,
ja.
Ohne das zu vertiefen, also nehmen wir mal mit als Coaching-Ansatz.
Okay.
Okay. Ja, nächstes Mal. Podcast 2, 3, 4, wenn ihr wollt. Also, ja, also Beziehung ist dann in der Zeit Media Broadcast draufgegangen oder danach?
Danach.
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 Wo warst du dann?
Ich war wieder zurück im alten Unternehmen.
Zurück im alten, okay.
Genau.
Haben die dich nochmal genommen?
Ja.
Dann haben die aber auch Not gehabt, oder?
Na, danke.
Nein, also abgeworben und jetzt haut einer der besten Mitarbeiter oder der guten Mitarbeiter haut ab nach Köln. Latenter Mitbewerber, kann man sagen?
Nee,
ganz was anderes.
Genau.
So, und dann hast du dich wieder zurückbeworben oder haben die dich gefragt?
Sowohl als auch.
Das hat sich entwickelt.
Genau,
du hast da
immer wieder was Neues, wo er sagt, hier, willst du Business Development, oder wir suchen jemanden für Business Development. Ja. Genau.
Für Business Development, also Unternehmensentwicklung.
Genau, Unternehmensentwicklung, neue Produkte, neue Ideen.
Crazy shit. Also es war ja dann auch ein Karrieresprung, kann man sagen, oder?
Ja. Ja, genau. Dann habe ich noch die Technik dazu bekommen und die IT und so.
Okay, ja, genau. Kann man da sagen, ich kenne das vom Fußball, wir hatten mal damals in der dritten Liga einen jungen Stürmer, der wurde die kaum eingesetzt, über den wurde sich mal ein bisschen im Training lächerlich gemacht. Ja, und dann ist er gewechselt in die vierte Liga und hat in der vierten Liga 40 Tore in einer Saison geschossen. Ja, und jeder hat nur noch dessen Name gekannt und habe gesagt, der kriegt nachher ein Angebot aus der zweiten Bundesliga. Und er war einfach der König. Also ich glaube, es gibt so ein Märchen von einem, der auszog. Das Unbekannte, ich weiß nicht, das irgendwie heißt es. Naja, und er ist ausgezogen und wurde zum Held woanders und ist dann aber zurück in den Verein in einem anderen Status.
Ja.
War das bei dir auch so?
Ja.
Ja?
Genau.
Würdest du jemandem empfehlen, wenn man im Unternehmen keinen Status hat, auch mal zu sagen, ich gehe jetzt woanders hin, um eventuell wieder zurückzukehren?
Zurückkehren Ja, also tatsächlich hatte ich das irgendwie immer so im Hinterkopf. Ne? Ich möchte noch was anderes sehen und andere Ideen holen, um dann wieder zurück und das noch weiter nach vorne zu entwickeln.
Also du hast es nicht bewusst als Karriereschritt gemacht. So, ich gehe jetzt zickzack, wie das ja manche tun, um mich dann hoch zu katapultieren, Lohn etc. Das war nicht deine Absicht.
Nee, das habe ich nicht gemacht.
War also völlig ein Bauchgefühl gefolgt.
Ja.
Du bist ein Bauch gefolgt oder war da, wie viel Kopf war dabei bei den Entscheidungen?
Naja, ich folge ja nicht nur dem Bauch, sondern es muss ja schon ein bisschen spannend sein.
Ja, ha? Das heißt,
so, wenn die Projekte reizen, finanziell tatsächlich nicht so.
Okay.
Ja, also auch da waren Rückschritte okay.
Ja.
Nee, das Projekt musste mich reizen.
Das Projekt muss reizen.
Ja.
Und würdest du das auch als Empfehlung mitgeben nach draußen? Das Projekt muss reizen oder das Finanzielle muss passen?
Der Sinn muss da sein, ja, die Sinnhaftigkeit, das Projekt muss passen, du musst Bock drauf haben.
Ja.
Na, ich würde tatsächlich jedem empfehlen, regelmäßig mal zu wechseln. Ja, so alle 5, 6, 7 Jahre, um mal was Neues zu sehen.
Ja.
Ich schmunzel dann manchmal, wenn es heißt, ja, die Leute sind 20 Jahre da. Das fragt man sich, wie kriegen sie die Erfahrung, wie kriegen sie andere Einblicke,
andere
Erfahrungsinseln.
Das finde ich jetzt spannend, dass du das sagst. Also alle 5, 6 Jahre wechseln. Als Arbeitgeber sage ich natürlich, du musst immer schauen, dass die Leute möglichst lange hältst, weil wenn du Kompetenzen hast. Was ist der Gap zwischen diesen Aussagen?
Na, wenn ich ja immer nur in einem Unternehmen bin, kenne ich immer nur diese Verfahren, ja, diese Prozesse, die da sind,
ja.
die Erfahrungsinseln, die nur in diesem Unternehmen sind.
Mhm. Ja,
sobald ich aber mal woanders reingehe, sehe ich komplett andere Arbeitsweisen, andere Ansätze, andere Denkweisen. Und dadurch kannst du eigentlich nur wachsen. Als Arbeitgeber wäre es eigentlich clever zu sagen, hier haben wir einen Kandidaten, der hat sehr, sehr viel Potenzial.
Ja.
Hier, lieber Junge, liebes Mädchen, ja, pass mal auf, geh mal 3, 4, 5 Jahre woanders hin. Geh mal in diesen Bereich und dann kommst du wieder zurück, denn wir machen dann jene Karriereschritte. Wäre als Arbeitgeber sehr clever.
Ab welcher Größenordnung von Betrieb sprichst du da?
Ja, so ab 20, 20, 30. Die sollst du mindestens haben. Ne? Also zu viel Fluktuation im Kleinbetrieb ist halt auch.
Ist halt brutal, ne?
Ja, musst dir schon ein bisschen leisten
können. Ja.
Und auch mal aktiv wirklich denken, wo will ich mit meinem Unternehmen hin?
Ja.
Das bedeutet ja schon ein bisschen Vorausplanung.
Absolut, das ist eben der Punkt, weil sonst, in unserer aktuellen Betriebsgröße kann ich mir das jetzt gar nicht vorstellen, dass ich zum Beispiel sage, ey, ich sage für einen Mitarbeiter, geh doch jetzt mal 3 Jahre zu einem ähnlichen Anbieter am Markt, lern doch da mal. Also
schwierig.
Ich habe es bei meinen Töchtern habe ich das schon oft in Erwägung gezogen, dass ich gesagt habe, ey, geh doch mal, ich meine, wir kennen ja auch wirklich einige, lernen doch bei denen, aber ich finde es auch schwierig von deren Seite, dass man nicht so als Stasi-Spitzel oder so, man schickt jetzt den Stasi-Spitzel rüber oder so, also auch schwierig, ne?
Das weiß ja die Gegenseite nicht.
Ach so.
die kennt ja nur einen Teil
von. In unserem Case kennst du den Nachnamen, das ist schon ein bisschen schwierig.
Das ist ein bisschen schwierig, ja.
Aber sonst, ja, ich verstehe das voll. Spannend. Ja, also cooler Ansatz.
Ja, oder überhaupt mal sich zu überlegen, ja, wie bekomme ich frische Impulse rein?
Ja, absolut.
Da,
ja, so ein wichtiges Thema. Generell, wie damit hältst du das Unternehmen auch jung, ne?
Ja, absolut.
Und dich als Ressource, Mitarbeiter ja auch. Also auch mega spannend.
Nur so kannst du als Unternehmen auch nach vorne gehen. Nehmen wir mal an, du machst ja 20 Jahre den gleichen Kram ne, als Unternehmen, nicht du, alle.
Absolut.
Du
bist wahnsinnig.
Und du schickst deine Mitarbeiter nie zu irgendeiner Weiterbildung, zu irgendeiner Fortbildung. Sie sollen sich immer nur irgendwie durch
YouTube... Dann bricht das Unternehmen.
Na, also wie willst du mithalten?
Das würde nicht funktionieren. Ja. Machen wir mal einen kleinen Zeitsprung. Weil auch wir müssen ja hier mal zeitlich voranschauen. Ja.
Ja.
Du hast ja familiäre Verpflichtungen. Auch das?
Auch das, klar.
Ja, sehr gut. Also jetzt ganz kurz, machen wir einen Zeitsprung. Irgendwann hast du entschieden, oder wie ist es gekommen, dass du gesagt hast, ich gehe jetzt in die Selbstständigkeit. Du hast aber mal dann den Sprung raus aus dem Management in die Selbstständigkeit kurz gewagt. Wie war das?
Vielleicht könnte man jetzt auch rückblickend sagen, so Midlife Crisis. Ne? Nee,
also
es kam ja alles zusammen.
Ja.
Ne? Die Trennung von der Familie.
Ja.
Gleichzeitig mit einer neuen Partnerin zusammen.
Ja.
Das Projekt, Da war ich auch Geschäftsführer von so einem kleinen Spin-off von dem, vom Unternehmen. Da gab es keine Weiterentwicklung, beziehungsweise wir haben da auch wieder das erreicht, was wir erstmal wollten. Ja, hast wenig Einfluss. Also eigentlich habe ich alles in Frage gestellt.
Ja. Ja,
und habe gesagt, oh, lasst mich alle meine Ruhe. Ich will jetzt einfach mal, ich will jetzt mal machen. Und das war echt ein blauäugiger Sprung.
Das ist ja interessant. Also Mitte 40 zu sagen, so jetzt Schlussende aus, ich schlage ein neues Kapitel auf. Also einerseits super verständlich.
Mhm.
Andererseits blauäugig, sagst du?
Ja, ein bisschen lost.
Warum war's lost? Rückblickend. Also ist jetzt ein paar Jahre her, 3-4 Jahre her, glaube ich.
Ja, das ist ein paar Jahre her, genau.
Genau. Warum war es blauäugig? Zumindest in dieser Konstellation. Also war es eher ein Weg von oder ein Hinzu? Also das ist ja die erste Frage. Also war es eher?
Ich glaube, es war eher ein Weg von.
Ja, aus dem Ist-Zustand.
Mhm. So. Und damit war der Plan nicht gut.
Das ist interessant. Also ein Weg von, sind ja auch viele Arbeitnehmer draußen, die jetzt auch unsere Kunden beispielsweise werden und sagen, ich will raus aus diesem Scheiß, ich will raus angestellt, ich will raus aus diesem System und so weiter und so fort.
Genau. Und da war der Schritt für mich einfach zu schnell. Ja, also dieser Sprung ins kalte Wasser.
Ja.
Da war mein Plan nicht optimal, also den hätte man schon ein bisschen besser machen können, vielleicht ein bisschen nebenbei aufbauen, die ersten Erfahrungen sammeln, aber einmal komplett die Wendung zu machen.
Also du hast dann komplett was raus aus dem Angestelltenverhältnis, genau. Family kam noch oben drauf, Umfeld verändert,
ja.
Also komplett Cut, einmal mitten im Leben und sagen, ich fange jetzt neu an.
Genau. Da fällt vieles runter.
Da fällt natürlich, wenn man Mitte 40 ist, enorm viel runter.
Ja.
Ja. War das Hochmut? War das Arroganz? War das Überschätzung? War das rückblickend? Was war das? Also was war so gefährlich rückblickend daran?
Vielleicht tatsächlich Überschätzung von mir oder Unterschätzung von der Komplexität.
Von der Gesamtkomplexität.
Von der Gesamtkomplexität.
Ja. Wenn du jetzt nur, sag ich mal, Business verändert hättest, also vom Angestellten in die Selbstständigkeit.
Ja, da hätte ich wahrscheinlich ein bisschen länger noch gehen müssen. Ne? Also, dass man es mal parallel laufen lässt.
Ja.
Um reinzuspüren, ist das wirklich was für mich.
Okay.
Ne? War ich aber vorher nicht gewöhnt durch die Jobwechsel.
Ja.
Also wechselst du und jetzt machen wir was anderes.
Das heißt, ne? wenn du jetzt jemandem draußen die Empfehlung geben würdest, ob im Management, ob in der Führung, ob als klassischer Angestellter und mit dem Wunsch, ich will mich selbstständig machen. Was sollte diese Person tun? Damit sie nicht ins selbe Messer läuft wie du.
Sich vorher darüber bewusst sein, dass es ein anderes Game ist. Das ist wirklich ein anderes Spielfeld. Du bist komplett für dich selber verantwortlich.
Mhm.
Du hast keinen mehr, dem du die Schuld geben kannst, wenn irgendwas nicht funktioniert. Ja, du bist selber verantwortlich.
Ja.
Und dessen muss man sich schon bewusst machen. Und der Sinn muss klar sein.
Okay.
Ja, die meisten probieren ja irgendwas aus. Ich habe auch was ausprobiert.
Wie du sagst,
Ja. An sich eine coole Sache, aber ich glaube nicht, dass... Oder nein, ich weiß, da war jetzt nicht so für mich der tiefe Sinn drin, wo ich sage, boah, das muss raus in die Welt, dafür brenne ich. Ja.
Mhm.
So, das ist das, was ich machen will.
Was hast du damals, also für die, die es nicht wissen, was hast du damals gemacht? Also was war deine Entscheidung? Die liegt ja fast auf der Hand, aber...
die liegt fast auf der Hand, genau. Mhm. Genau, also Berater für kleine, mittelständische Unternehmen.
Mhm.
Und ich habe es genannt in Struktur und Prozesse, aber das ist nicht der Kern der Wahrheit.
Mhm.
Das war so das Tool und das ist mega unsexy.
Wie man heute weiß.
Wie man heute weiß, ja, das zieht keinen hinteren Ofen vor und transportiert auch nicht so das, was ich eigentlich ja mache mit Menschen.
Ich würde da ganz gerne ein bisschen reintauchen, weil wir haben ja sehr oft heute immer Leute, die auch aus der Führung kommen und was Ähnliches machen wollen.
Mhm.
Ja, also gerade aus diesen Sandwich-Positionen, Schnauze voll, immer Druck von oben, Druck von unten, Sinn geht verloren. So, und dann geht man in die Beraterposition, die ich ja grundsätzlich begrüße.
Ja,
aber
absolut.
Ja, absolut, die auch wichtig ist. Aber sie hat natürlich fucking krasse Gefahren, gerade wenn man in diesen Sandwich-Positionen sowohl Führungskräfte als auch, ich sag mal, die Management-Ebene als Zielkunden hat. So, das hast du ja dann auch erfahren, dass es gar nicht so einfach ist, die Entscheider über mein Kontaktnetzwerk hinaus zu erreichen. Ja, das war ja so das Gap damals, glaube ich, bei dir, ne?
Ja, absolut.
So, also was muss ich sicherstellen, wenn ich jetzt ein Berater bin, der ja vielleicht noch angestellt ist, in die freie Wirtschaft will? Was muss ich sicherstellen, deiner Meinung nach, heute, rückblickend auf seinen Fehlern? Was muss gegeben sein?
Du musst einen ganz klaren Scope haben von dem, was du anbietest. Mhm. Also wirklich messerscharf.
Ja.
Dann sagen wir es ja auch oftmals den Kunden, du musst einen Kundenavatar haben. Mhm. In dem Fall aber nicht nur einen, sondern drei, wenn du in ein Unternehmen rein möchtest. Ja, es sind halt mehrere Leute, die damit entscheiden.
Absolut.
Ich muss ganz klar wissen, in welche Branche gehe ich, in welche Unternehmensgröße gehe ich. Mhm. Also wirklich mit einem messerscharfen Profil raus.
Also das ist auch sehr interessant, weil viele sagen, ja, mehr als 100 Mitarbeiter beispielsweise. So, das ist ja keine Aussage. Ja, ich gehe in ein Unternehmen mit mehr als 100 Mitarbeitern. Das ist keine Aussage. Das heißt, ich kenne wirklich nicht die Betriebsstrukturen. Ich weiß nicht, wie viele Führungsebenen es gibt und so weiter und so fort. Management-Ebenen. Das heißt also, ich bin diffus.
Absolut. Ja, mehr als 100 Mitarbeiter könnte auch ein Großkonzern sein.
Kann auch ein Großkonzern sein, ja. Also sehr, sehr klar in der Aussage, wen erreiche ich. Und dann... Okay, jetzt weiß ich wenig. Also ich habe den Zielkunden klar, ich habe den meinen Scope klar, wofür gehe ich? What's next?
Und man muss sich wirklich damit auseinandersetzen, was sind die Schmerzen von meinem Zielkunden?
Absolut.
Ja, und welche Lösungen kann ich wirklich anbieten?
Ja.
So, die meisten gehen einfach zu breit raus. Ich kann alles. Ich meine, ihr habt zu jedem auch eine Meinung.
Ja, absolut, klar.
Ja, habe ich da jetzt unbedingt die Kompetenz bei allem, weiß ich nicht. Gehen einfach viel zu breit auf den Markt.
Ja.
Und das war auch eben mein Ding. Ja, ich bin Berater für alles. So, zeig mir dein Unternehmen, ich berate dich schon. Ja, das war, nein.
Ja, dass du die Kompetenz hast, das war sehr unumstritten, ja. Genau. Mhm. Das ist sehr unumstritten, auch damals gewesen, so. Also das war ein Fehler, du wolltest mehrere Unternehmen gleichzeitig erreichen. Gab es sonst noch, wo du sagst, da habe ich einen Fehler gemacht und das dürft ihr als Berater nicht machen?
Was ich unterschätzt habe, ist das ganze Thema Vertrieb.
Okay, sehr interessantes Thema.
Ich erzähle mir immer wieder, ich bin kein Vertriebler, ich kann nicht verkaufen, habe ich mir früher auch immer erzählt. Mhm. Am Ende des Tages ist es nicht wahr. Mhm. Wovor ich mich gescheut habe, ist einfach in Fremdgespräche reinzugehen, ja, irgendwie kalte Kontakte zu machen, dazu zu hören, irgendwas verkaufen zu müssen.
Dann wird es natürlich schon schwer. Ne?
Dann wird es schwierig.
Also ein Selbstständiger, und das ist jetzt super geil, mega, mega Expertise hinten dran als Fulfillment, das, was du entwickelt hast, Produktentwicklung und so weiter, aber das Bottleneck Sale. Also den Hörer nicht in die Hand nehmen und die Kaltkontakte auch mal zu wählen, wenn sie angefragt haben. Das ist ja auch was wir bei unseren Kunden sau oft wahrnehmen. Es ist ein anderes Spiel in der freien Wirtschaft. Wenn du das nicht tust, überleg dir das, dich selbstständig zu machen. Kann man absolut so sagen heute. Ne?
Absolut, ja. Also wenn du keinen Bock hast, mit Leuten zu sprechen und keine Lust hast, über dich, über deine Dienstleistung, über dein Produkt zu sprechen, dann wird es echt schwierig. Also diese Telefonphobie ist tödlich.
Und ich finde das jetzt auch mega, mega spannend in Bezug auf dich und deine Person. Wie gesagt, du bist ja heute hier für das Fulfillment verantwortlich in einem unserer Unternehmen. Und ich finde es aber auch mega, mega wichtig, zu sagen, hey, okay, in diesem Fall war Selbstständigkeit für mich an dem Punkt Sale ein Stück weit gebrochen. Es geht nicht um eine Beraterfähigkeit, es geht nicht um um überhaupt eine Kompetenz XYZ, Produktentwicklungskompetenz, sondern es ist wirklich das Thema Sale. Sale und Marketing, ja.
Genau, was soll ich denn posten?
Was soll ich posten? Genau. Hattest du auch damals.
Ja, natürlich.
So.
Immer noch.
Genau, immer noch. Ja. Ich finde das, total geil, weil das legitimiert dich meines Erachtens als jemand, der Fulfillment verstanden hat, bis ins tiefste Detail. Ja, und auch gleichzeitig ist es so wichtig, um dich zu komplettieren, aus meiner Brille, zu wissen, okay, bei mir hat es an Marketing und Sale gefehlt. Und Leute, wenn ihr euch selbstständig macht, es ist ein Must-Have. Also du bist jemand, der eigentlich das Stoppschild aufhängt. Don't touch, mach das nicht.
Ja.
Ja. Und wenn, meistere das und das.
Ja, definitiv. Also wenn du dich entscheidest, das Spiel zu spielen, dann spielst du richtig.
Mhm.
Ja. Kannst nicht nur mit einem Fußballschuh Fußball spielen.
Das ist schlecht.
Das ist schlecht, ne?
Das ist schlecht.
Ja, also wenn, dann halte ich an alle Regeln und dazu gehört eben leider auch Sale, dazu gehört Marketing, dazu gehört seine Finanzen im Griff zu haben, Einnahmen, Ausgaben, Steuern, Finanzamt kennt keinen Spaß.
Mhm.
Genau.
So. Also drei völlig neue Spielwiesen.
Absolut.
Ja.
Ja.
Und also jetzt rückblickend, also mal vielleicht True Story. Dann haben wir einfach, also ich habe ja damals gesagt, ey Emma, so krasse Kompetenz, du hast bei mir am Tisch gesessen und gesagt, ey, komm ins Unternehmen, du kannst mir weiterhelfen im Rahmen Fulfillment, sogar nachher Geschäftsführertätigkeit zwischendurch gehabt. Dann haben wir gesagt, ey, lass uns nochmal einen Hut aufsetzen fürs Fulfillment. Rückblickend, war das ein Rückschritt für dich? War es ein Fortschritt? Wie fühlt sich das an? Also jetzt mal raus aus der Selbstständigkeit, wieder in Unternehmen rein.
Au, ja, wieder komplexe Frage. Ne? Da musst du von verschiedenen Blickwinkeln kann man es ja jetzt sehen.
Mhm.
Wenn ich aber das Gesamtbild auf die Waage lege, war es ein Fortschritt.
Mhm.
Aber denn in der Zeit, ja, wo wir jetzt zusammenarbeiten, habe ich so viel gelernt. Ja, jeden Tag noch.
Mhm.
Ne? Und vor allen Dingen habe ich Kompetenzen aufgebaut.
Mhm.
Also mir macht es jetzt mittlerweile sehr, sehr viel Spaß, mit Menschen zu sprechen.
Mhm. I know.
Ja, und es gab tatsächlich Phasen, da haben auch wir offen drüber gesprochen, wo ich auch gesagt habe, ich komme mit diesen ganzen Anfängern, also nicht böse gemeint, mit diesen ganzen Anfängern komme ich nicht klar, ich kann die gar nicht ernst nehmen, unternehmerisch.
Ja.
Und ich bin mittlerweile froh, jetzt nicht nur meinen Frieden damit gemacht zu haben, sondern wirklich dieses Gold auch zu sehen, wie viel Spaß das macht, mit Anfängern zu arbeiten, die einfach ihren Traum haben, ihr Unternehmen aufbauen zu wollen, die möglichst keine Fehler machen wollen dabei, die möglichst einfache Wege haben wollen, denen das zu ermöglichen.
Ja,
das, also
Man hört es ja raus, wenn man diesem Podcast heute folgt, dass du selber für dich diese Lücke schließen musst. Also ich meine, wenn man in solchen krassen Läden über so teilweise sehr technische Aspekte entscheidet, wenn man so große, also ich meine, das sind ja wirklich Millionenbeträge teilweise. Mhm. Und kommt dann auf die Coaches, Beratung und Experten, teilweise One-Man-Shows, die froh sind, wenn sie mal 5.000 oder 10.000 Euro machen. Das ist ja wie eine Paralleluniversum. Also das muss man ja einfach knallhart so sagen.
Ja, ja, ist so.
Also ist so. Das ist Paralleluniversum, ja.
Wenn der Unterschied zwischen Netto und Brutto nicht gekannt wird.
Genau. Na,
auf einer Rechnung, also das ist schon...
Das ist schon wild. Wie hast du das für dich, also wie hast du die Brücke schlagen können? Also jetzt von diesem Großdenken, also großen Unternehmen, hin zu einem Selbstständigen, der diesen kleinen Traum hat. Also was waren da für dich die drei Top-Erkenntnisse? Was würdest du sagen?
Eigentlich nur eine Top-Erkenntnis.
Mhm.
Ich habe nicht mehr auf die Differenzen geguckt, sondern auf die Erfolge.
Mhm.
Und das macht Spaß. Ja. Wenn ich merke, ich kann Menschen ermöglichen, Erfolge einzufahren.
Das ist geil.
Und wenn es nur kleine Erfolge sind, ja,
ja,
ist immer ganz egal. Aber wenn ich sehe, es wird immer besser, es wird immer geiler, da ist eine Entwicklung drin.
Mhm.
Ja, ganz ehrlich, scheißegal, wie viele Dinge dir noch fehlen, wo du Fehler machst, es ist ganz egal. Du lernst es, aber du gehst deinen Weg und das macht Spaß, dir dabei zuzusehen.
Würdest du das den Coaches, Beratern, Trainern, Experten da draußen auch so empfehlen? Schau lieber auf die Erfolge statt auf die Differenzen, wo es noch fehlt.
Absolut.
Ja.
Ja, also Fehler machen wir jeden Tag.
Hoffentlich.
Ist so.
Ja, wenn wir aufhören damit, ist schlecht.
Genau. So, jetzt kann ich mich natürlich aufhalten, nach diesen Fehlern zu schauen und zu beklagen, was ich nicht alles nicht kann,
mhm,
ja, und wo andere besser sind. Aber wenn ich doch einfach mal rückblicke und schaue, was habe ich denn im letzten Jahr, im letzten halben Jahr, im letzten Monat alles erreicht? Ja, wie habe ich mich entwickelt? Mhm. Ist das viel, viel mehr wert.
Absolut.
Und du wirst als Mensch auch kompletter und wertvoller.
Absolut. Was hat denn die, die Coaching-Welt gemeinsam mit dieser technischen Welt, die du kennengelernt hast? Was würdest du sagen? Was kann, beziehungsweise, was hat sie gemeinsam und als zweites, was kann sich davon abschneiden?
Gemeinsam hat sie, dass sie hoffentlich immer wieder neue Produkte entwickeln will, neue Dienstleistungen, mhm, neue Angebote.
Mega spannend.
Um den Menschen zu helfen.
Mega spannend.
Ob ich das technisch mache oder mit meiner persönlichen Kompetenz oder mittlerweile mit KI, ja, gibt es ja auch genug Sachen.
Ja.
Ganz egal, bei den kleinen Unternehmen, ob Coaches, Berater, Dienstleister, kleine Selbstständige, wie auch immer, das ist so für mich das Rückgrat der deutschen Wirtschaft.
Mhm.
Ja? Ja. Kleine mittelständische Unternehmen Safe. Kommen noch dazu. Ja, aber das ist das, was wir brauchen. Wir brauchen diesen Antrieb, wir brauchen den Spaß daran, was aufzubauen, Spaß daran, Arbeitsplätze zu schaffen, mhm, ja, und damit eben auch die deutsche Wirtschaft insgesamt zu stärken. So.
Absolut.
Genau, das ist Absolut. Ziemlich cool.
Ich hab noch eine weitere Frage, die mir total, ich weiß, dass du das ist eine, ist die, die du liebst. Warum? Weil du gerne Produktentwicklung machst. Was macht denn für dich eine gute Customer Journey aus? Also was macht für dich eine Journey, dass ein Kunde am besten lange mit dir, mit uns, mit auch damals, ja, nicht nur ein kleines Gerät vielleicht kaufen, sondern Wiederholungstäter werden. Mhm. Was macht eine gute Journey aus?
Für mich ein Punkt, der Kunde muss im Fokus stehen. Mhm. Ja, People, Product, Profit, so mein Spruch, für, ja. Ja, wenn man den mal, wenn man mich ab und zu mal sieht.
Und Schiffchen,
ja. Das ist eine andere Geschichte.
Andere Geschichte.
Nein, wenn der Kunde im Mittelpunkt steht und ich alle meine Gedanken daran ausrichte, wie kann ich es dem Kunden relativ einfach machen, eine Lösung zu bekommen. Mhm. Ja, das zu haben, was er will. Ja, ob das jetzt ein Produkt ist, ob das eine Dienstleistung ist, also wirklich den da in den Mittelpunkt zu stellen und da drumherum meine Angebote baut, dann wird das auch ein Erfolg. Learning aus der Vergangenheit, wir haben sehr, sehr tolle Funktionen in technische Geräte gebaut und mussten die mit Mühe den Kunden erklären, warum die so toll sind. Ja. Das ist völlig daneben.
Völlig daneben.
Ja, also wenn du den Kunden reinnimmst und darum, und das ist eben auch so ein Learning, was ich jetzt auch in den letzten Jahren gesehen habe bei den Kunden, da scheut man sich vor. Ja, also gerade die anfangen, selbstständig zu werden, die kümmern sich mehr um sich selbst, ja, was sie Tolles machen können, was sie Tolles der Welt darbieten können, statt mal zu gucken, was braucht eigentlich die Welt, was brauchen denn meine Kunden? Mhm. Kann ich überhaupt helfen und wenn ja, wie?
Mhm. Das ist eine mega, mega wichtige Position. Der Fokus einfach auf den Kunden, ich meine, das ist ein Klassiker, aber wie oft sind wir dann wieder bei uns selbst, ja? Also sau oft.
Ja, und wir merken das ja jetzt bei uns auch. Ne? Sobald wir den Fokus verlieren und anfangen irgendwie...
Tagesgeschäft oder sonst irgendwas, und dann bist du weg von dem, was der Kunde eigentlich will.
Ja.
Lass uns nochmal auf den Kunden schauen. Also wenn jemand 5.000 bis 10.000 Euro macht als Coach, als Berater und da aber auch festhängt, was müsste er deiner Meinung nach als allererstes verändern?
Er ist noch Einzelkämpfer.
Er ist Einzelkämpfer. Bei 5 bis 10k ist er Einzelkämpfer.
Genau.
Sollte er sein.
Genau, da gucken wir dann am besten mal nach dem Hebel.
Ja. Ja,
also wo ist jetzt gerade mein größtes Bottleneck?
Mhm.
Wo kann ich jemanden vielleicht auch schon mit einbinden, der mir da Arbeit abnimmt, der mich weiter nach vorne bringt?
Ja.
Ansonsten finde ich es ganz wichtig, da auch schon über Strukturen und Prozesse nachzudenken, weil das ist die Basis. Damit
Was zum Beispiel wäre ein guter Prozess, den man da implementieren sollte, könnte, bei 5 bis 10K, was würdest du sagen? Welchen Prozess würdest du schauen?
Ich würde mir die Kernwertschöpfungskette anschauen. Ne? Mhm. Also wie sieht mein Kerndurchlauf aus vom Marketing, Sale, Fulfillment?
Ja.
Du hast noch so ein paar wichtige Funktionen im Backoffice, ja, Rechnungswesen und so, sollte man schon im Griff haben.
Mhm. Also wie gewinnt der Kunden, wie verkauft er?
Ja, genau, wie sieht der Verkaufsprozess aus?
Ja.
Na, wie
um da bessere Zahlen zu erschaffen.
Um bessere Zahlen zu erschaffen, aber auch um diesen Prozess zu skizzieren, KPIs auch zu identifizieren, also wie kann ich einen Prozess messen, ja, um daraus auch aus den Zahlen lesen zu können, wo sind potenzielle Hebel, Ja, was macht Sinn, an welcher Schraube zu drehen? Und wenn ich so einen Prozess beschrieben habe, bin ich auch in der Lage, den abzugeben. Mhm. Ob das ein System ist, vollautomatisiert, so, oder einem Mitarbeiter, mhm, oder teilautomatisiert irgendwie.
Was auch immer so geht.
Was auch immer so geht. Nur, ja, solange es in meinem Kopf ist und ich irgendwie wurschtel, kann ich nie irgendwas abgeben und kann dadurch auch nie wachsen.
Mhm. Absolut, absolut. Mhm. Wichtiger Punkt. Ja. Ich habe noch eine fast abschließende Frage. Vorletzte Frage. Du hast eben gesagt, dass du ja langsam auf einen großen Geburtstag hinausläufst. Jetzt bist du auch schon, ja, dann, es ist ja Wahnsinn. Also mit 17 bist du ins Berufsleben rein, mit 16, 17. Das sind ja dann über 30 Berufsjahre. Was hast du in all diesen Jahren über Menschen gelernt? Was hast du in all den Jahren über Menschen gelernt? Das würde mich mal interessieren. Also, du hast vorhin ja so schön gesagt, ich wollte keine Menschen mehr sehen. Was so angedeutet hast du es. Aber was hast du gelernt über Menschen?
Achtung.
Achtung?
Achtung.
Achtung hat zwei Interpretationen.
Ja, ja. Also tatsächlich die Achtung vor den Menschen. Weil jeder trägt sein Päckchen.
Okay.
Kann in keinen Kopf reinschauen. Jeder hat andere Voraussetzungen. Aber was auch jeder hat die absolute Macht.
Absolut.
Ja, wir sind vollkommen, es gibt keine Instanz, die jetzt da über uns richten kann, solange wir uns, mhm, an unsere Gemeinschaftsstandards halten, ja, aber die jetzt uns irgendwie verurteilen kann oder darf, sondern wir stehen halt individuell als Individuum für unser Leben ein und dürfen uns verwirklichen. Und ich glaube, früher war ich auch sehr, sehr oberflächlich. Ja, heute gucke ich genauer hin, mhm, und tatsächlich verurteile ich die Menschen auch nicht mehr. Jeder macht sein eigenes Ding, jeder darf sein eigenes Ding machen. Solange er nicht in meine Grenzen kommt, ist das alles okay. Darf jeder machen, was er will.
Spannend, ja.
Und ich habe die Menschen mittlerweile lieben und achten gelernt. Ja.
Cool. Kommen wir zur letzten Frage. Deinem 16-jährigen Ich von damals.
Mhm.
Was würdest du dem denn heute sagen?
Da war der Kind schon in den Brunnen gefallen.
Müsste man noch früher sagen.
Ja, ja, dem 12-Jährigen. Dem hätte ich gewünscht, er wäre früher aufgewacht und wäre sich bewusst geworden, was er denn gerne möchte. Statt sich einfach nur leiten zu lassen, einfach nur dahin plätschern zu lassen, den, mhm, Tag zu genießen, wirklich mal ernsthaft die Frage sich zu stellen, was will ich denn eigentlich erreichen im Leben? Wofür möchte ich antreten?
Wäre deine Laufbahn eine andere geworden? Jetzt muss ich nochmal, wenn du das gewusst hättest mit 12.
Kann sein.
Wärst du bunt geworden?
Kann sein. Mhm. Ja, kann sein. Ich habe mich das auch oft gefragt. Ja. Mhm. Da kann man viel drüber philosophieren, wie wäre mein Leben gelaufen. Rückblickend muss ich sagen, alle Entscheidungen, die ich getroffen habe, ob gute oder schlechte, und da waren sehr, sehr viele schlechte Entscheidungen dabei. Da habe ich auch sehr vielen oder einigen Menschen, die mir sehr lieb sind, denen habe ich auch wehgetan damit, das, mhm, weiß ich. Natürlich bereut man diese Entscheidung, aber am Ende des Tages muss ich sagen, alle Entscheidungen gehören zu mir und diese Entscheidungen haben mich dahin geführt, wo ich jetzt bin.
Mhm.
Und ich bin froh über jeden, den ich auf diesem Weg habe kennenlernen dürfen, der mich begleitet hat, der mich noch begleitet, der mich zukünftig begleiten, mhm, wird. Und es ist halt mein Weg, mein Leben.
Ja, und das ist sehr spannend, weil das ist eine Aussage aus der absoluten Selbstverantwortung raus. Ja, man muss nicht mit allem glücklich und zufrieden sein, was man entschieden hat, aber man darf dafür die Verantwortung übernehmen. Ja, und im Umkehrschluss, man muss nicht alles feiern, was man entschieden hat. Man muss die Verantwortung übernehmen. Ja, also zumindest, wenn man im Business Game ist. Und
auch privat.
Auch privat. absolut, auch und gerade privat. Also wir könnten den Podcast natürlich noch ausdehnen bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag. Aber ich glaube, wir haben den Menschen heute einen ganz, ganz, ganz tiefen Einblick auch gegeben in deine persönliche Struktur, wie du denkst, warum du so denkst. Ich habe auch ganz, ganz, ganz viel mitgenommen, warum du auch so agierst, wie du agierst. Das finde ich also mega, mega spannend, weil wenn man so geprägt ist, agiert man einfach anders, wie zum Beispiel ich persönlich, ja. Ich bin ja eher so, gib sie ihm, hau raus und nach mir die Sintflut, ja. Also vorne aufgerissen und ich finde das mega, mega spannend, die Denkstruktur dahinter. Also danke dafür, dass du so offen geteilt hast. Ja, und ja, vielleicht magst du noch ein letztes Wort an die Menschen da draußen geben, wenn euch der Podcast gefallen hat. Lasst gerne 5 Sterne hier, kommentiert fleißig, erzähl uns, was du gelernt hast heute aus den Ausführungen von der Emma. Und wie gesagt, jetzt die letzten Worte von dir zu dem heutigen Podcast und zu dem, was du den Menschen da draußen sagen willst.
Ja, vielen Dank, dass ich hier sein durfte, vielen Dank, dass ihr hoffentlich bis jetzt hier dran geblieben seid und meine Worte auch hört. Ich kann jedem nur wünschen, habt den Mut, euch zu verwirklichen, egal auf welchem Feld, wenn ihr Bock habt, selbstständig zu werden, euer Unternehmen aufzubauen. Ja, es gibt Partner, die euch da begleiten, die das ein oder andere Fettnäpfchen vielleicht umschiffen können. Das Wichtige ist aber, zieht's durch, habt da Spaß dran. Und habt Spaß am Leben. Es ist ein Spiel, was du nur spielen kannst, aber nicht gewinnen kannst. Und deswegen habt Spaß.
Sehr cool. Geil. Das war richtig lang und deep, ey.